Simon.
Daniel.
Hallo.
Ja, Tag.
So, du, heute bewaffnet mit Mistforke und Schaufel.
Sporten, war auch dabei?
Ja, du Sporten, ne, der war dabei. Heute war die liebe Anni oder auch Annika Ahlers bei uns zu Gast. Allseits bekannt als
Erklärbauer, genau, als Schnittstelle zwischen Landwirt und Verbraucher, ja. Auf Instagram unter anderem, und von Annis Bauernbox, ne? Annis, das war ja für dich gerade interessant.
Ja, mega, also finde ich auch eine tolle Idee, die Verbindung zwischen regionaler, nachhaltiger Landwirtschaft bzw. Produkten und digitalen Distributionsweg. Fand ich sehr spannend. Klar, gibt's in Münster auch schon diverse Anbieter, aber sie verfolgt da noch einen etwas anderen Ansatz. Und ja, darüber hinaus ist sie sehr geerdet, sehr bodenständig, darum geht's auch.
Das selbsternannte Püppchen, ich weiß nicht, ob das Wort überhaupt gefallen ist, aus Evers Winkel.
Nee, aber ich glaube, das wird sie unterschreiben.
Über Umwege in Arizona auf einer Ranch, letztendlich in die Gummistiefel gerutscht.
Richtig.
Könnte man so sagen.
Richtig, richtig.
Also ein spannender Lebensweg bisher.
Absolut. Also sie ist auch definitiv alles, aber nicht auf den Mund gefallen.
Ja.
Sie verfolgt ihren Weg sehr stringent und sie ist wirklich, ja, sie ist da wirklich mit ihren 25 Jahren sehr bedacht und ja, war einfach eine neue Perspektive, mal zu hören, wie sie an Problemlösungen rangeht und wie sie ihr Leben gestaltet. Also von dem her, war toll.
Genau. Also, wenn ihr mehr erfahren wollt und vor allem erfahren wollt, wie Anni die Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft rückt, dann bleibt einfach mal dran und lauscht unserem Podcast. I got these voices in my head, they get louder every day. Somehow I like the way they sound. Das ist Eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digital Hub Münsterland.
Hey mal, das war anstrengend.
Also wie Treppen laufen, ne?
Erst Foto, dann Podcast.
Was?
Völlig neu. So, hallo. Willkommen zum zweiten Mal.
Danke.
Und zum ersten richtigen Mal für die Aufnahme.
Anni oder Annika? Was ist dir
gerne
lieber?
Gerne Anni.
Anni ist dir lieber?
Anni mit K am Ende.
Ja.
Aber lieber ohne.
Lieber ohne.
Mit okay. Oder ohne? Das ist hier die Frage. Ja.
Ja, ohne heute.
Okay. Oder der eine mit und der andere ohne.
Ja, wie man will.
Ja, willkommen im Digital Hub Münsterland. Warst du schon mal hier? Nee, oder?
Doch, ich war schon mal
Doch,
hier.
Doch, warst schon hier?
Fürs Weekend?
Kickstart Weekend, genau.
Okay, genau.
Kickstart Weekend.
Hast du auch gewonnen.
Ach, guck mal an. Ja, Wann war das? Letztes Jahr? Dieses Jahr?
2019. Anfang 2019.
Letztes Jahr. Ja, dieses Jahr wird schwierig, ja.
Ja.
Genau, damit meinte ich dann eigentlich 2018. Genau. 2019, okay.
Und zum Finale ging es dann in die Hafenkäserei. Und ich habe noch die Bilder im Kopf, also nachher, glaube ich, auf der Treppe war dann letztendlich Siegerehrung, die Treppe, die nach oben geht.
Genau. Ja. Und ich war überraschend der Sieger.
Ja,
warte mal.
Stimmt.
War das Siegerin.
Siegerin.
Es war aber nicht, wo Lewe da war. War nee. Lewe da?
Nee,
das war das Jahr davor, ne? Da
ja,
war ich
davor,
nämlich auch da.
Oder nochmal davor, ich weiß auch nicht. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
Da konnte ich nicht da
sein. Das Jahr davor, 2018, waren wir aber
Jan Becker Campus
noch.
War der Jan Becker da? Becker oder Beckers? Wer ist denn da noch? Dieser Seriengründer, Fintech-Typ.
Nee, der war auch nicht da. Unser. Das muss auch ein anderes Jahr
ja, dann
gewesen
war das,
sein.
Ja, dann war das das Jahr davor. Okay.
Jo.
Ja, aber cool. Dann kennst du ja zumindest schon ein bisschen hier die...
Ja, ich fühle mich hier fast zu Hause.
Ja, so soll es sein. Ja, und hoffentlich auch heute, ne? Ich habe schon gesagt, es wird kein Kreuzverhör, sondern Gespräch unter Freunden.
Ja, ja. Also genau, das, wie Simon schon gesagt, das soll kein Kreuzverhör werden oder das soll jetzt auch kein Frage-Antwort-Spiel sein. Du kannst jederzeit auch gerne uns Fragen stellen. Es ist auch keine Frage. Wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet. So, haben wir natürlich mal ein bisschen nachgeschaut. Also Simon kennt dich ja schon ein bisschen besser. Ich ja eigentlich gar nicht. Wir haben uns jetzt ja heute das erste Mal gesehen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, weil ich das auch so ein bisschen zumindest verfolgt habe, was du so machst. Deswegen habe ich ja auch schon im Off, bevor wir das Mikrofon eingeschaltet haben, gesagt, dass ich mich persönlich auch sehr freue, dass du heute da bist. Und ja,
genau. So, um unserem Motto getreu zu werden. Wir wollen gute Gastgeber sein. Was möchtest du trinken? Coffee. Schorle.
Kaffee ist
schwarz
gut.
Oder mit Milch?
Gerne schwarz.
Okay. Gerne schwarz. Sonst wäre nämlich immer die Frage.
Ich sehe hier die Beschriftung Kaffee. Ich nehme den Kaffee.
Genau. Einmal die Connect-Tasse. Dann bleibt für uns Innovate.
Da kann man ja gleich mal fragen. Das hattest du ja irgendwie gefunden, Simon. Mit dem,
ja, genau.
Mit der, weil. Oh, vielen Dank.
Das ist ein Service hier.
Ja, das ist ein Service hier. Ja.
Wir lassen die Gäste arbeiten, Astrein.
Dankeschön.
Genau, ich habe mir aufgeschrieben, trinkst du schwarz oder mit Milch, hast du gesagt, Anni?
Schwarz.
Schwarz, okay. Ja, viele Leute trinken ihren Kaffee ja gerne mit Milch. Ja, wir haben ja heute Annika Ahlers, eine echte Bäuerin da, ne? Bäuerin? Bäuerin?
Bäuerin.
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 Ausgebildete Landwirtin.
Ausgebildete Landwirtin. Okay, kommst du auch von einem, was für einem Hof ist das?
Ich komme von gar keinem Betrieb.
Okay.
Ich bin da so extern reingerutscht.
Okay, aber hast aktuell einen Hof?
Nee.
Auch nicht?
Auch nicht.
Okay, dann haben wir noch viel zu reden.
Warte kurz, ich hole mir kurz richtige Milch.
Okay, genau. Und das ist eigentlich mein Stichwort und derzeit können wir auch weiterquatschen. Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, richtige Milch. Ich kenne das immer so, wenn man im Café ist und dann so fragt, haben Sie denn auch Alternativen da? Hafer, Soja? Nee, wir haben nur richtige Milch. Das finde ich immer sehr, sehr amüsant, wie das so entstanden ist. Und das ist mir gerade passiert. Hier hatte ich noch ein Programm offen. Du hast dein Handy nämlich erst im Vorhinein sogar noch ausgestellt.
Ich bin vorbildlich.
Ja.
Vorbereitet.
Kennst du das auch? Stichwort richtige Milch?
Ja, also ich war tatsächlich vorher nicht viel in Cafés unterwegs.
Ich wieder.
Aber jetzt aktuell viel und da wird immer gefragt, ja. Hafermilch, Sojamilch, Kuhmilch, richtige Milch.
Richtige Milch, genau.
Genau.
Wieso bist du gerade so viel unterwegs in Cafés?
Viele Network-Treffen und ja, das ist am besten direkt in Münster im Café, weil tatsächlich, ich habe zwar keinen Betrieb, aber ich wohne ja ländlich und ja. Viele kommen bis dahin nicht raus.
Handorf.
Genau. Was sind das für Netzwerktreffen, zu denen du da gehst?
Ich bin Ende letzten Jahres ins BNI-Netzwerk eingestiegen und da haben wir unsere schönen Netzwerktreffen, eins zu eins.
Immer rotierend oder habt ihr einen Stammcafé?
Immer rotierend. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dadurch, dass ich ja vorher nicht wirklich viel in Münsters Innenstadt unterwegs war, möchte ich jetzt gerne alle oder viele Cafés kennenlernen und treffe mich somit immer an anderen Standorten.
Okay. Hast du schon ein Favorite?
Korn und Kniefte ist aktuell.
Moment mal. Wo ist denn das?
Ist in der Innenstadt. Moment,
das Logo.
Relativ neu.
Ist das nicht?
Neben dem Schuhladen Görz.
Moment.
Nähe Starbucks.
Ist das in so einer Seitenstraße?
Ja, das ist da, wo das Ideal ist.
Ja.
Ja, dann weiß ich auch wo. Ja.
Ah, weil das Logo hatte ich im Kopf.
Da hängt so ein Moosbild an der Wand.
Ja, genau. Ja.
Genau,
ja,
von der Freundin.
Stichwort Handorf, nur kurz, damit das jetzt nicht untergeht. Das ist mein Hund Richard Parker.
Ah, cool. Richard Parker. Stellt er sich auch vor oder trauert er noch hinter Frauchen hinterher?
Er kehrt uns den Rücken zu, er guckt raus.
Ja, er ist noch ein bisschen beleidigt. Er kommt gerade von draußen, er muss aber
gleich nochmal wieder raus. Ja, Richard Parker ist ungefähr viermal so groß wie mein Hund Ella. Jack Russell.
Mhm. Oh, Jack Russell. Wie ging dir
da
das
gerade?
Wie alt ist Ella?
Ella ist jetzt 4.
Ja, genau. Er ist jetzt 5 und das heißt, wir haben ja fast zeitgleich den Hund bekommen. Da kann man ja mal ganz kurz einhaken, weil es ja dann wahrscheinlich auch ein Hobby von dir ist. Zumindest sollte man das ja denken, wenn man einen Hund hat. Wie ist deine Entscheidungsfindung bezüglich der Rasse irgendwie gekommen? Weil ich habe mir damals immer überlegt, so ein Jack Russell, ja, ich mache gerne Sport, ich bin gerne draußen, aber ich mir immer denke, so morgens um 6, wenn dann der Terrier auf einmal vor meinem Bett steht und sagt, schmeiß ihn mal.
Los,
lass uns rausgehen. Da dachte ich mir so, oh nee, das brauche ich auch nicht. Der putscht mich so auf und ja, so ein Ridgeback, der ist halt, also den muss ich aus dem Bett ziehen, ne? Der pennt halt am Wochenende länger als ich.
Oder was?
Ja, ja, also genau, der erdet mich sehr.
Ich glaube, ich bin eher so der Jack Russell-Typ, oder?
Also
ja.
Wenn du einen Jack Russell hättest, dann hast du...
Du bist eher so ein Fox-Terrier.
Ich wollte gerade sagen, also wenn du Jack Russell hast, dann hast du aber definitiv mit 30 einen Herzinfarkt, Simon. Aber wie ist das bei dir so ausgefallen?
Ja. Ella passt sich tatsächlich mir an. Also wenn ich lange schlafe, schläft Ella auch lange.
Ja, das ist natürlich, natürlich schön.
Ja. Und die ist sehr anpassungsfähig. Gute WG-Mitbewohnerin.
Ja, naja, also kann ich von ihm nicht behaupten. Also er räumt nicht auf und er macht auch nicht den Kühlschrank voll.
Ja. Tja,
das ist halt, also weiß ich nicht, ein bisschen mehr Mitarbeit wäre schon eigentlich ganz gut.
Auch nicht so der Kommunikative, ne?
Vielleicht musst du einen anderen Putzplan aufstellen oder
ja,
so.
Ja, das kann natürlich, also echt, also das ist wirklich...
Und wieso Stichwort Handorf? Du hattest gesagt Stichwort Handorf?
Ja, Stichwort Handorf, weil aber in Handorf gibt es ja dieses alte Militärgelände.
Ja.
Und da bin ich auch, als Parker noch sehr klein war, oft mit ihm hingefahren, weil da ja ganz viele Hunde freilaufen. Das ist ja so, eigentlich ist das ein riesen Hunde-Freilaufgebiet da. Und da habe ich ihn halt versucht, auch ein bisschen mehr zu sozialisieren, wobei das nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ja auch nicht mehr so gut ist, wie ich erfahren habe. Aber deswegen, Handorf ist immer ein schöner Anlaufpunkt eigentlich, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Warst du da auch schon da in dem...
Nee, weil ich glaube, tatsächlich darf man da offiziell gar nicht spazieren gehen. Und ich halte mich ja an Regeln.
Ich habe das auch nur gehört. Ich war nie da. Ich habe das nur von Freunden gehört. Ich gebe gerne die Adresse von meinen Freunden raus.
Nee, wir haben tatsächlich, dadurch, dass ich da ja ländlich wohne, eine ganz tolle Runde. Und da lassen uns alle in Ruhe. Und Ella und ich können ganz alleine spazieren gehen.
Ja, das ist schön. Das fehlt hier natürlich. Bei uns ist es hier in Münster eigentlich nur der Kanal. Also der Dortmund.
Da dürfen die Hunde freilaufen.
Ne? Dortmund-Ems-Kanal, genau. Und die viele, also ich hoffe, dass jetzt ganz viele, ja, ich hoffe, dass jetzt ganz, ganz viele zuhören, weil wenn man einen Hund hat, wird man auch gerne, also zumindest in der Stadt, gerne angefeindet. Und das ist halt immer so, dass die meisten Leute, sobald die Sonne rauskommt, dann wird halt da flaniert und dann sind die Hundebesitzer auf einmal störend für Fahrradfahrer, die dann mit 60 Stundenkilometern dann über den Schotterweg ballern oder halt auch Jogger etc. Und es ist halt so, dass es dem Schifffahrtsamt Rheine da eigentlich gehört und dass es ein Betriebsweg ist und dass es geduldet wird, dass man dort sich eben halt aufhält. Und deswegen ist das halt immer so ein bisschen Geben und Nehmen. Das verstehen aber viele Münsteraner nicht und auch überwiegend ältere Münsteraner. Und das finde ich halt wirklich problematisch. Also das ist tatsächlich schade. Und weil man wird immer weiter eingeschränkt. So am Aasee ist das auch so. Früher konnte man am Aasee komplett den Hund freilaufen lassen. Mittlerweile gilt das nur noch hinter der, ich weiß gar nicht, wie heißt die Brücke denn? Oh, jetzt blamier mich schon wieder. Aber der hintere Teil des Aasees, von der Stadt abgewandt.
Das Heck.
Ja, da kannst du den Hund auch noch freilaufen lassen. Aber deswegen, das ist absolut Luxus. Das
aber
ist schon
ja,
schön.
Ist ländlich aber auch ein Riesenproblem. Ne? Also wenn ich das jetzt so aus Landwirtssicht und vielleicht auch Natur gesehen, die Hunde, die scheuchen ja relativ gerne Jagd oder Wild auf. Mhm. Und das ist für die Jäger natürlich auch ein Dorn im Auge. Ne? Also
das stimmt.
Aber
das
wenn der Hund auf den Acker macht, ist gut, oder?
Nee.
Auch nicht?
Nee.
Ist doch Dünger.
Nee. Den Dünger wollen wir nicht so gerne haben.
Ja. Okay.
Wird auch nicht so gerne gesehen. Aber ich kann das auch, ist so ein zweischneidiges Ding, ne? Ich lasse meine Hündin ja auch gerne laufen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite kann ich es aus Landwirtssicht auch verstehen. Gerade wenn frisch gesät ist oder so, dann petzen die Hunde da über den Acker, ne? Dann liegt der Korn nicht mehr da, wo er liegen sollte eigentlich.
Okay. Ja, das stimmt. Also da achte ich aber auch schon drauf, dass das jetzt auch nicht passiert. Aber gut, hier gibt's ja auch kaum noch Ackerfläche direkt.
Hand aufs Herz, immer Beutel dabei?
Ja.
Nicht immer.
Ja.
Daniel hat da eine sehr gute Strategie. Einfach alle Beutel nehmen. An den Spendern.
Nee, viele.
Viele.
Nicht fast alle. Alle klingt jetzt maßlos. Viele, nicht alle.
Dann bezahlst du ja schließlich auch
eine
Steuer, ne?
Ich nehme die Schippe mit.
Nimmst du echt die Schippe mit?
Geil.
Ja, und aber wenn du keinen Beutel hast?
Ja, die Schippe und dann trägst du es nach Hause auf den Misthaufen.
Ach so, ich dachte, du buddelst
kommt
ein Loch.
Kommt dann auch wieder
auf den Kakadens. Das wäre viel innovativer.
Die
Hundeschippe.
Die Hundeschippe.
Ich dachte, du buddelst ein Loch für deine.
Ja, klar. Also macht man das doch outdoor.
Bitte. Ja, aber finde ich ist auch ein schönes Thema. Ist auch mal erwähnenswert. Das muss man halt sagen. Ja, nee, Beutel. Klar, ich würde das jetzt wenn ich weiß, ich fahre jetzt hier nach Handorf raus, dann nehme ich auch ganz ehrlich, wenn ich dann einen Beutel dabei habe, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Aber hier in Münster, ich hasse es selber, wenn ich vor die Haustür gehe und die Hunde machen dann da auf den Gehweg und so. Ich finde das auch katastrophal.
Ja, eintretende Scheiße, ne? Ja.
Ja. Das im stimmt. Wahrsten Sinne.
Ja.
Und dann jetzt halt denken die Zuschauer schon, jetzt reden sie die ganze Zeit über Hundescheiße.
Ja, und? Das ist unsere Freiheit, das dürfen wir machen.
Das ist unser Leben.
Ja, voll.
Das ist hier unser Podcast.
Ella und Richard Parker sind ein Großteil unseres Lebens.
Ja. Ja,
muss man nochmal sagen. Und Simon lernt auch noch ein bisschen was dadurch.
Ja. Das heißt, so ein normaler Tag geht eigentlich mit einer Hunderunde los.
Ja.
Okay.
Jacke an, raus.
Halb trunken noch.
Ja. Halb trunken, ja. Nee, also, betrunken nicht, aber in Schlafanzug gehe ich total gerne spazieren, echt? Weil da sieht mich ja keiner. Ne?
Oh, das ist auch nice.
Und das habe ich so aus Amerika mitgenommen. Ich war ja 2012 in Amerika und habe dann da morgens die Pferde immer in Schlafanzug gefüttert, ne, weil da war ja auch niemand. Und das habe ich mir hier, oder habe ich irgendwie mitgenommen. Das war
viel zu kalt. Oder Schlafanzug und dann Jacke drüber.
Ja, genau, Jacke drüber und Stiefel, Gummistiefel an. Ne?
Ja.
Dicke Wollsocken drin. Ich sehe mal aus wie der Hampelmann persönlich, wenn ich da morgens loslaufe, aber mich sieht ja keiner.
Frag mal Simon mit seinem Onesie.
Ja,
was
ja,
hältst
ja,
du von Männern mit? Was hält? Nee,
ja, aber ja, kannst du gerne nochmal thematisieren.
Was hältst du von Männern im Onesies?
Sagt dir der Begriff Onesie was?
Nein.
Das ist so, als ob du eine Jogginghose mit einem Sweatshirt kombinierst.
Achso, wie so ein Jumpsuit.
Ja, das ist ein Jumpsuit.
Einfacher genau. Gesagt, stell dir Winnie Pooh vor.
Blaumann.
Stell dir Winnie Pooh vor mit einem Reißverschluss vorne dran.
Ach du Scheiße.
Und hat Kapuze.
Und jetzt stell dir vor, du kommst nach Hause und dein Freund oder Mann, das werden wir noch rausfinden, hat ein, ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieser Stoff? Was war das denn?
Ist so Baumwoll-Jersey-mäßig.
Ja, aber das ist noch, da gibt's
boah,
noch
das geht gar nicht. Boah.
Ich will ja auch nicht sexy sein. Nee. Du willst ja gemütlich haben.
Nee, Simon hat ja auch die perfide Angewohnheit, dass wenn er sich bei mir meldet, oft dann eben über FaceTime anrufen und ich muss mir das Ganze dann auch noch angucken, was er dann da treibt. Und er tanzt dann damit vor der Kamera.
Also mal an die Frauen da draußen. Onesies.
Shit. Onesies ist definitiv der Shit anscheinend.
Hey, wie geil, das ist ja auch irgendwie so die Neuerfindung des Blaumanns. Ne? Also ich trage das sehr gerne, aber dann im Stall.
Ja.
zum Schutz quasi. Und wenn man damit jetzt massentauglich ist, ist ja auch nicht schlecht.
Ist das auch noch ein Blaumann komplett mit jemandem so komplett zu machen? Weil ich dachte immer, hier, Blaumann ist immer nur Latzhose.
Nee. Gerade im Schweinestall hast du die Overalls. Mein Papa hat die immer Overalls genannt.
Ja. Okay. Ich überlege immer noch, es gibt auch so Rain-Onesies. Das ist so wie Regenhose und Regenjacke in einem. Und die gibt's von so einer Marke aus den Niederlanden. Das ist knallbunt, überall mit so Reflektoren. Ich weiß nicht, aber die sind zu teuer.
Du hattest ja auch gerade gesagt, du wolltest nicht sexy sein, ne? Dann wäre es
genau. Ja, wenn, dann bleibe ich mir auch treu. Auf der Leze und im Bett.
Ich werd zu alt für den Scheiß. Alleine schon hier von unserer Kollegin Isabel, hallo. Diesen Parker, den sie jetzt hat, ne?
Also sie hat eine echt geile Steppjacke, die geht bis über die Knie. Also das wäre eigentlich auch erst rein für dich.
Ja, wenn das du ist ja noch nicht das Besondere, aber das Ding ist halt riesig. Sie sieht da drin halt so verloren aus, weil dieses Ding einfach so gigantisch groß ist. Aber das scheint auch wieder ein neuer heißer Scheiß zu sein.
Ja. Wahnsinn. Da kommen wir nicht mehr mit.
Nee, also ich definitiv nicht.
Ja, auch nicht mehr.
Du gehst steil, ne, du bist schon steil auf die 30 zugegangen? Du bist schon dahinter, ne? Du bist schon 2-3 Jahre weiter. Sag mal,
pennst
du
im Schrank, Alter? 36 Jahre alt. Ich gehe jetzt auf die 37 zu.
Oh, halt dann bist du ja der 40 eher nah.
Und du bist ja noch ein junger Hüpfer mit 25, ne?
25?
25. Quatsch jetzt.
Ja.
25?
Ja.
Süß.
Wie soll ich das denn jetzt deuten? Quatsch jetzt.
Naja, das kann ich immer sagen. Nee, das kann ich ja ganz offen so sagen. Das habe ich ja der Paula auch schon gesagt in dem Podcast. Dass das nicht aufgrund der Optik gar nicht, sondern wenn man dich halt sieht und wenn man dir zuhört, also ich klang mit 25 Jahren noch nicht so.
Ja, das
ist es. Also, das, ne? Das ist tatsächlich. Darfst du nicht falsch verstehen.
Ich hatte auch die Situation mit, ich glaube, 22 war ich, dann wollte ich ins Jofel mit Freunden und dann im Jofel war da samstags oder so, kriegte man ab 30 freien Eintritt. War ich umsonst drin, dachte so, ach.
Nett.
Ja. Vielleicht.
Hätten sie vielleicht doch mal nach dem Ausweis fragen können. Wäre vielleicht mal angebracht.
Ja, aber das finde ich eigentlich immer eher ein Lob, weil die Paula, wie alt war Paula? 24?
Hätte jetzt 21, 22 irgendwie gesagt.
Ja, so auf jeden Fall Anfang 20. Und da muss ich halt auch sagen, das ist einfach unglaublich. Also auch was sie so geleistet hat und was du jetzt eben halt auch so, worüber wir ja dann ja gleich auch noch sprechen werden. Also finde ich beeindruckend. Ich war mit Mitte 20 halt echt noch dumm, aber ich glaube, Frauen sind da sowieso immer wesentlich weiter.
Ja, ich habe da ja so eine Rechnung, ne? Für mich sind Männer immer minus 5 Jahre. Also deren Alter minus 5 Jahre, das ist so meine Formel. Ja. Weil ich finde, die sind einfach 5 Jahre zurück.
Also ich würde sogar sagen, bei mir waren es bestimmt mehr.
So aber generell oder irgendwie vom Verhalten, vom Intellekt?
Ja, von allem. Generell.
Okay, jetzt ich würde sagen, vom Verhalten so. Ich bleibe halt gern Kind, aber Intellekt.
Aber das ist ja gar nicht schlecht. Das finde ich gar nicht so, das ist gar nicht das Aussagekräftige, warum ich auf die Formel gekommen bin. Ich kann da
unterscheiden und differenzieren, wo ich 5 Jahre jünger bin.
Nee, also dieses Kindskopfmäßige, das werde ich mir auch immer bewahren. So. Aber wäre ich jetzt mit 20, 21, 22 so studieren gegangen hier in Münster, hätte ich hoffnungslos versagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe spät angefangen, so mit 27 oder so zu studieren und habe das dann auch komplett so durchgezogen, Regelstudienzeit. Aber da wusste ich auch, wofür ich es mache. Und hatte auch das nötige Selbstbewusstsein. Und die Reife. Vorher wäre ich gnadenlos gescheitert. Absolut. Das kann ich so sagen.
Ja, wir müssen erstmal ein bisschen ausholen, ne?
Was heißt ausholen?
Ja, erstmal ein bisschen erfahren, wer Anni überhaupt ist.
Ja, natürlich.
So, aber weil wir kennen so Buzzwords wie Erklärbäuerin.
Erklärbär. Ich sage immer leider Erklärbär.
Ja.
Das tut mir leid.
Das probieren wir dir heute noch anzuerzählen.
Ja, bitte.
Und Annis Bauernbox.
Ja.
Aber lass uns doch wirklich mal nochmal ganz am Anfang anfangen. Wo kommst du her? Was hast du so gemacht? Wir haben schon gerade von dir gehört, gelernte Landwirtin, Bäuerin. Genau, wo kommst du her?
Also ich komme aus Everswinkel, ja gar nicht so weit von Münster.
Ja.
Und bin dort im Dorf aufgewachsen. Ja. Und dann hatte ich eine ziemlich gute Pubertät, würde ich mal so sagen. Also bin da ein bisschen abgedriftet. Und sag dann immer so gerne, von der Tussi zur Landwirtin bin ich geworden. Mhm. Bin nach meinem Fachabitur nach Amerika gegangen. Und da kam so der Switcher im Kopf. Ich sage immer, da hat der Schalter sich umgelegt.
Mhm. Genau, du hast Arizona, hast du gesagt.
Genau.
Oder
hast du noch nicht gesagt,
nee, aber gut recherchiert. Aber warst du, da warst du. Aber genau, einhaken würde ich da direkt mal, du sagst, du bist ein bisschen abgedriftet und so dieses Tussi-Ding. So, was hat das aus, wenn man jetzt so aus Everswinkel kommt, so was hat das ausgezeichnet? Warst du immer andauernd zum Feiern hier in Münster oder hast die Nacht zum Tage gemacht? Und was war das Prägende in Amerika dann?
Ja, im Endeffekt, also meine Großeltern hatten Betrieb damals in Alversloh und da war ich viel unterwegs, ne? Also früher so, wie man das kennt, Papa ist samstags immer hingefahren und wir Kinder immer mit. Es war eine coole Zeit und dann so mit 14 kam so dieses, ja, Frauen-pubertäre Ding und ja, dann war Feiern wichtiger, gut aussehen war wichtiger, hohe Schuhe waren wichtiger und Bauernhof war einfach nur scheiße. Das stank da, das war dreckig und ich fand alles irgendwie, uah. Und Everswinkel ist so ein, das ist so ein Kaff, ne? Da sind die so eingeschweißt, so, und wenn da irgendwas los ist, ne, wenn du da irgendwie mal einen über den Durst trinkst oder dich mal so ein bisschen, was weiß ich, ne, dann wird da sofort, wie, das ist wie so eine Bildzeitung, ne? Das, am nächsten Morgen geht das durch irgendwelche WhatsApp-Gruppen und dann ist das.
Hast du gehört, die Anni hier von nebenan?
Boah, das war.
Ging schon wieder um den Zaun.
Mit den Pumps. Ja, aber das kennen wir, glaube ich, alle. Bist du auf dem Dorf?
Nee. Ja, klar, Mann. Sicher.
Aber was heißt denn Everswinkel-Dorf? Wie viel tausend?
Boah, ich glaube irgendwie 10.000. Ne?
Ja, guck mal, ich 14.000. Ist auch ein Dorf dann noch. Und du?
Oh Gott, ey, bei mir waren das damals 2.000. Ganz kleines Dorf. Ah,
ja, aber unser Dorffunk war nicht so gut, glaube ich.
Also unser Dorffunk in Everswinkel, der funktioniert. Das kann ich euch mal sagen. Sehr gut. Ja, und das ging mir dann irgendwann ziemlich auf den Nerven. Und dann hatte ich da so meine Partyphase. Tatsächlich gar nicht Münster, sondern so Landjugendpartys, ne? Und ja, bin dann natürlich immer aufgefallen. Ich dann immer schön gestylt mit Pumps dahin, ne? Und dann waren die Partys da irgendwie auf dem Acker und ich sank da immer ein und das war.
Ach, das war gar nicht gang und gäbe, sich da.
Nee, normalerweise so Bauernpartys sind ja so Karohemden, Jeanshose und dann so diese Bootsschuhe an, ne? Das sind so Bauernpartys und dann ist das auch egal, ob Frau oder Mann, tragen beide, ne? Und ja, ich wollte dann in meiner Pubertät mal was Neues ausprobieren, ne? Ja, dann war ich da mit meinen High Heels und kurzen Röcken unterwegs und bin dann natürlich immer gut aufgefallen.
Ja.
Und hatte halt auch so gar keinen Bezug irgendwie, ne? Für mich war wirklich Priorität gut aussehen und Party machen und ja, mit Freunden treffen und ja. Und dann bin ich nach dem Fachabi dann nach Amerika und bin da Arizona Grenzgebiet Mexiko gelandet und ja, da bin ich auch erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, würde ich sagen.
Wie kam es dazu überhaupt, dass du sagtest, ich möchte jetzt mal weg, wieso Amerika?
Also ich habe früher voltigiert und dann geritten, hatte dann auch relativ früh mein eigenes Pferd und bin dann quasi über die Reiterei nach Amerika gekommen. Ich habe mich nach einem Unfall hat meine Mutter mir im Krankenhaus ein Reiter- und Pferdezeitschrift gegeben. Und da stand drin, Reiten in Arizona, Amerika, Jungpferdeausbildung. Hab ich gedacht, ach cool, irgendwie nach dem Fachabi nochmal weg. Ja. Wollte Sozial- und Gesundheit oder soziale Arbeit studieren und das war ziemlich überlaufen. Da habe ich gedacht, ach, haust du noch mal kurz ab nach dem Fachabitur. Und genau, dann habe ich mich da beworben, musste man nach München, musste man dort ein Wochenende so eine Prüfung ablegen, ne, zeigen, dass man mit Pferden umgehen kann, dass man reiten kann. Und dann hat die einem quasi das Go gegeben, nach Arizona zu gehen. Und dann bin ich da hingeflogen.
Und das war auch von Anfang an klar, dass es ein Jahr lang sein wird, der Aufenthalt?
Nee, das war 6 Monate.
Okay.
Genau, war auch für 6 Monate geplant. Und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich nach 3 Tagen wieder nach Hause geflogen. Aber ich habe es ja zum Glück durchgezogen.
Ja. Also 6 Monate Arizona Jungpferde trainieren.
Ja.
Okay. Was war das Prägende da? Weil du ja gesagt hast, dass es sich danach bei dir oder sich ein Schalter bei dir umgelegt hat und weil du auch gerade ja gesagt hast, nach 3 Tagen wärst du am liebsten wieder zurückgefahren. Was war das? Was war so prägsam oder so anders?
Ja, also erstmal bin ich da angekommen und war natürlich langer Flug und so, hatte ich vorher auch noch nicht Langstrecke und ja, habe mich dort überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich kam so, meine Mama, da kann man vom Boden essen, also die hat den Haushalt super auf Vordermann. Jeden Mittag gab's warmes Essen und dann kam ich dann nach Arizona, dann gab's Sushi, sowas kannte ich vorher auch noch nicht. Als Willkommensmahlzeit habe ich gedacht, ja, scheiße. Und dann sagte der, ja, der nächste Supermarkt ist 2,5 Stunden entfernt und ich wohne ja in Everswinkel, direkt, ja, ich würde sagen 500 Meter Luftlinie zum Supermarkt und dachte so, ja, heiliger Wahnsinn. Und dann hat er auch noch eröffnet, dass wir 4 Monate davon alleine sind. Wir, das ist Jana, ist eine Deutsche, die ist mit mir zusammen dorthin geflogen. Wir kannten uns vorher aber auch nicht und waren uns dann auch doch gar nicht ganz so nah da in Arizona und haben so gedacht, sympathisch, ja. Okay. Sie fand eher den Ranchboy sympathisch und ist dann mit dem schnell abgedriftet.
Grüße gehen raus an Jana.
und den Ranchboy, der Malboro. Oh Mann.
Ja, der Ranchboy, der ungefähr 20 Jahre älter war als wir. Und da habe ich so gedacht, gut, Mist, jetzt stehe ich hier alleine in Arizona auf der Ranch. Spinnen, wir haben sofort Rattlesnake-Zeit gehabt, also Schlangenzeit. Das war für mich, also ich bin da echt so auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Ne? Ja. Da war auch nichts mit Mama hat alles sauber gemacht und Mittagessen steht da, sondern ja, das musste ich dann selber machen.
Aber ihr wart dann noch 4 Monate einmal alleine, oder was sagtest du da?
Genau, der Ranchbesitzer ist auf den Kilimanjaro gewandert,
okay,
und hat uns dann in Arizona gelassen.
Ja. Mit dem anderen Ranchboy? Oder nur
ja,
zwei?
Aber der ist ja dann abgehauen, weil Jana und er...
Mal kurz.
Genau.
Simon, willst du den Kontakt haben vom Ranchboy?
Weder vom Ranchboy noch von Jana. Klingt beides nicht so spannend.
Oh, Jana ist eine tolle, also im Nachhinein will ich nichts Schlechtes drüber sagen.
Nein, aber nee.
Ja, aber weißt du doch gar nicht. Guckst du dir doch erstmal an.
Ja, Polizistin.
Ja, wenn es möglich gemacht wird.
Sicheres Einkommen. Ordnung ja, muss sein,
Blaulicht,
Simon, das
toll.
Kannst du mal gebrauchen.
Ja, okay. Mal ein bisschen wieder in die Spur kommen.
Blaues Licht beruhigt. Ist das so? Weiß ich nicht.
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Okay,
ja.
Und dann hast du da, wie muss ich mir das vorstellen?
Wie musst du dir das vorstellen?
Kümmer dich.
Nee, also das war tatsächlich die letzte Ranch vor der Grenze von Mexiko.
Ja.
Wüstengebiet, ne? Und da waren, ja, 14 Pferde hatten wir zu der Zeit. Mhm. Und wir waren quasi alles. Wir waren Futtermeister, wir waren Stallboys, Girls, die quasi ausmisten, füttern. Wir mussten Hufbeschläge machen. Wir mussten tatsächlich Tierarzt spielen, weil der auch nicht erreichbar war. Wir waren irgendwie alles. Also wir haben uns dann auch ums Reiten, Ausbilden gekümmert. Wir waren teilweise sehr, sehr junge Pferde, vom Fohlen bis zum 13-, 14-jährigen Pferd. Aber es gab Santiago. Also ich war dann doch nicht ganz so alleine, sondern Santiago. Das war so meine Muse, würde ich sagen. Der war der Hammer. Santiago war Anfang 70. Und der war da der sich um alles gekümmert hat. Der hat die Felder begrünt, bewässert, dass die Pferde was zu futtern hatten. Und hat uns quasi unterstützt. Der stand so zur Seite. Und Santiago war zufrieden. Der hatte einen Wohnwagen. Also wirklich einen Mini-Wohnwagen. Und der war so glücklich, dass er diesen Wohnwagen hat. Und das war so sein... Und das war für mich so eine ganz neue Erfahrung, ne? Also ich komme irgendwie so aus dem reichen Deutschland, hatte zu Hause keine Sorgen, ne? Wurde wirklich bemuttert und komme dann dahin und da ist jemand glücklich mit einem Mini-Wohnwagen, der wirklich total abgeranzt aussah und war einfach zufrieden, ne? Und das hat mir so, so viel gelehrt. Das war, also Santiago ist echt.
Hast du im Nachgang noch Kontakt mit ihm gehabt oder war das so?
Ja, wir schreiben tatsächlich, wie heißt nochmal, dieses Format ist dann kein SMS, sondern wo man auch Bilder mitschicken kann.
MMS?
Ja, MMS, genau.
Die gute alte MMS.
Genau.
Das kennen viele nicht.
Das kennen viele nicht.
Das gab's früher, Kinder. Früher.
Genau.
Ja, aber das ist ja spannend, dass die Verbindung da noch irgendwie aufrechterhalten wurde.
Voll. Cool. Voll, ja. Jetzt einmal hat er ein Jahr gar nicht geschrieben. Da hatte ich schon ein bisschen Sorge. Da habe ich auch mal ein bisschen so Kontakte spielen lassen und da war der tatsächlich auch sehr krank.
Oh,
hat sich aber tatsächlich in 2019 nochmal wieder gemeldet. Also so der letzte Kontakt war irgendwie August 2019.
Und wenn das wirklich so grenznah war, hat man da auch irgendwie das ein bisschen mitbekommen, dass die Leute da wirklich probiert haben, über die Grenzen zu kommen? Waren das so vielleicht mit die krassesten Erfahrungen, die du auch in der Zeit gemacht hast?
Voll. Also
man kennt es nur aus dem Fernsehen.
Das, was jetzt am bekanntesten, glaube ich, ist, ist dieser Zaun, wo diese Schaukeln da sind. Ne? Das ist ja, und genau das ist quasi auch das Gebiet. Und dann die es geschafft haben, die tatsächlich drüber geflohen sind, waren dann ja, die nächste Anlaufstelle war ja dann unsere Ranch. Und tatsächlich haben es auch zweimal zwei Gruppen bis zu uns geschafft. Und rein gesetzlich durften wir denen nicht helfen.
Ja.
Denen, die die Ranch gehörte und unsere Gastgeber quasi, waren aber dem total offen und fanden das Quatsch. Und somit haben wir denen dann Schuhe gegeben und haben die versorgt, Pflaster und so. Und die sind halt echt barfuß darüber gelaufen. Okay. Über 1000 Kilometer sind die einfach gegangen. Ja. Ne? Das war so für mich überhaupt nicht greifbar. Ja. Und wir sind öfters ja auch ausgeritten und Border Patrol, die sind da unterwegs machen quasi die Grenzkontrollen. Und die fahren dann auch mit ihren Jeeps da durch die Wüste und gucken halt echt, dass da, ja, wenn die wen finden, nehmen die den mit, ne?
Aber die Jungs sind wahrscheinlich auch schlecht gelaunt.
Ja, und vor allen Dingen sind die stark bewaffnet, ne? Das war für mich natürlich auch nochmal eine Riesen.
Das heißt, vollautomatische, was heißt, Maschinengewehre. Nicht nur eine Pistole wahrscheinlich, ne?
Nee,
ja, Stichwort Waffen, so, das würde mich halt auch nochmal interessieren. Ich war zwar auch schon mal in den USA, aber was mich mal interessieren würde, ist, wie das so ist, weil ist natürlich da so die, naja, ich will es jetzt nicht negativ sagen, aber so die Keimzelle von diesen Rednecks, wie man sie ja nennt, und vor allen Dingen auch alles sehr konservativ geprägt. Ist natürlich auch immer starkes Wahlkampf-Territorium von Trump. Kontakt mit Waffen? So, also selber mal ausprobiert oder irgendwie, wie war das? Weil ich gehe immer davon aus, dass die Ranch-Besitzer dementsprechend halt auch ja bewaffnet waren.
Nee, tatsächlich gar nicht. Also die Ranch-Besitzer oder die Gastgeber waren so das Gegenteil, was man sich unter typisch Amerikanern vorstellt. Also die haben sich vegan ernährt oder zwischenzeitlich vegan ernährt. Ranch war sehr gut betucht. Wir hatten Pool, wir hatten Jacuzzi. Also im Endeffekt war das richtig kontrovers, weil du hast auf der einen Seite die Grenze, du hast dieses Border Patrol, die voll bewaffnet durch die Wüste fahren und dann hast du uns, die Ranch, die einen Pool hat, die einen Jacuzzi hat, wo zwei deutsche Mädels 14 Pferde ausbilden für therapeutisches Reiten und Santiago, der happy war mit seinem Bauwagen und das war irgendwie so, es war, also wenn man sich das bildlich jetzt vorstellt.
Ich würde sagen, es ist sehr, sehr skurril, sich das einfach mal bildlich vorzustellen.
Ja, total crazy. Ja. Und Waffen, du hast halt den ganzen Tag Schüsse gehört. Aber es war ja so weitläufig, das heißt, du kannst auch gar nicht sagen, woher das kommt und ob die wen erschossen haben oder was die da gemacht haben, das kannst du gar nicht sagen. Das Einzige, was halt ist, ich weiß nicht, für diejenigen, die das vielleicht kennen, Arivaca, so heißt der Ort, wo das ist, das ist krassester Drogenumschlagsplatz und das ist im Nachhinein erst alles bewusst geworden. Weil ich war so richtig.
Von der Grenze oder was? Hm? Und dir kommt die Ware aus Mexiko an und wird dann verteilt.
Genau.
Okay.
Ja, genau. Und das war so die Situation, wir kamen da an, ne? Und irgendwann habe ich mich dann so bin angekommen quasi, ne?
Ja, ja.
Akklimatisiert, genau. Ja, genau. Da ist das Wort. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir wollen die im Dorf mal kennenlernen und da war so eine Bar, wie man das so kennt, diese Flügeltüren-Bar, ne, da kommst du so rein und dann saßen wir da und genau, Jana, ich und der Ranch-Boy ist auch mitgekommen und auf einmal legt uns dann jemand ein Tütchen auf dem Tisch, ne, so und dann müsst ihr euch vorstellen, ich bin wirklich ziemlich naiv gewesen, was glaube ich auch mein Vorteil war.
Thank you.
Und ich guck das Ding so an und dachte so, Alter, kriegen wir jetzt Tee geschenkt oder was?
Ja.
Und dann Jana, die war ein bisschen besser informiert als ich und sie guckt mich nur so an, Annika, nein, du nimm das auf keinen Fall an. Das sind Drogen. Ach ja, okay. Ja.
Krass. Ja, macht auch einen Unterschied, ob man Maschinengewehrschüsse hört oder nur mal den einen oder anderen Schuss auf dem Acker hier am Land.
Ja.
Das kann ja schon mal vorkommen, also Maschinengewehr, da wäre ich auch ein bisschen unruhig, glaube ich.
Ja.
Ja gut, ne? Diese sind da halt einfach, haben halt ihr Recht auf Waffen.
Das ist toll, so ein Supermarkt in Amerika, habe ich auch schon mal gesehen. Schön bunte Waffen, ne? Ja.
Aber wobei Walmart ja zum Beispiel davon Abstand genommen hat, ne? Verkaufen ja auch keine Waffen mehr.
Echt?
Ja.
Walmart?
Ja. Ja, jetzt mittlerweile merken wieder? die Unternehmen ja, dass es dann doch zu einem besseren Image führt, wenn man sich doch ein bisschen, stringenter positioniert, ne? Ob das jetzt der Nachhaltigkeitsgedanke ist oder jetzt eben die Anti-Waffen-Lobby, die ja nun auch immer weiter wächst in den USA, ne? Also von dem her, ja, bleibt irgendwann den Konzern auch nicht viel anderes übrig, ne? Aber als du zurückgekommen bist, war für dich dann klar, du möchtest gerne was, mit deinen Händen machen? Also du möchtest irgendwie auch wo kommt dann diese intrinsische Motivation her, sich mit Landwirtschaft auseinanderzusetzen?
Naja, dadurch, dass der Supermarkt ja 2,5 Stunden entfernt war, musste ich mich ja zwangsläufig damit beschäftigen, wie ich tagtäglich was ich quasi tagtäglich esse, ne? Und wenn man sich irgendwie ein bisschen frisch und gesund ernähren will, muss man sich auch mit Lagerung von Lebensmitteln auseinandersetzen. Das waren so Dinge, das hat Mama halt vorher alles gemacht, ne? Und Papa, da gab's halt Kartoffeln, die waren immer im Keller, konnte ich rausholen, waren da. War da jetzt nicht der Fall. Und das war so mit der Grund, wo ich dachte, okay, die Lebensmittel wachsen gar nicht im Supermarkt. Zählt ganz schön viel dazu, dass man die selber groß werden lässt. Ne? Und wir hatten dann dort auch mit Santiago zusammen einen kleinen Gemüsegarten angelegt und so. Und sie dieses Verantwortung übernehmen und wirklich selber Gemüse groß zu ziehen quasi, sich selbst zu versorgen und die Challenge anzunehmen, das war irgendwie so, wo ich dachte, okay, und als ich zurück in Deutschland war, ja, war das quasi das, was damals oder in diesem halben Jahr auch meine Persönlichkeit ziemlich stark verändert hat. Ne? Und da habe ich gedacht, dass da in diese Branche will ich reingehen. Und ich war erst so Richtung Biologie. Ich dachte, wenn ich danach irgendwie mit weißem Kittel im Labor stehe oder so, das ist auch nicht meins. Ne? Da komme ich ja wieder weit weg von dem wirklich Arbeiten. Ja, dann bin ich ins Agrarstudium gegangen.
Ja. Nee, ich finde es immer geil. Also ich rate auch immer jedem, geh ins Ausland.
Ja,
absolut. Vorm Abi, nach dem Abi, vorm Studium, nach dem Studium, im Studium. Ist mir völlig egal, geh ins Ausland.
Ja.
Die Erfahrung, die du da machst, was auch immer es sein wird, die kann dir keiner mehr nehmen.
Ja, auch einfach dieses, dass du, also ich weiß nicht, war so immer der Typ, ja, wenn das Auto stehen geblieben ist, rufst du Papa an. Wenn das ist, du kannst immer irgendjemand anrufen, der das Problem löst. Und da hinten war niemand, der das Problem gelöst hat. Du musstest es halt selber lösen. Und das war für mich so bereichernd, dass ich echt auch von diesem Naiven weggekommen bin und auch mal gewusst habe, okay, das Tütchen war jetzt kein Tee.
Und der sah so nett aus, der Mann.
Ja, das ist super. Also, das ist eine Entwicklung.
Ist mir noch nie passiert.
Nee, ne?
Nein. Muss ich mal nach Arizona. Hat hier so einen geilen Akzent? So schön. Ist nicht Redneck, ne? Das ist was anderes. Nee,
du verstehst sie gar nicht. Die murmeln sich da in den Bart. Also am Anfang, die erste Woche, ich hab...
Kannst du es nachmachen? Kannst du den Akzent nachmachen?
Mm-mm. Yeah, honey, come over here. We gotta get the horses ready.
Noch schlimmer.
Okay, noch mehr kann ich nicht.
Ja. Dafür hast du zu wenig Bart.
Ja, okay. Hab ich gestern rasiert, aber mehr.
Ja, schön. Gute Story. Ja, finde ich auch. Also das ist definitiv vielleicht mal sehenswert.
Gib mal ein Stück Kuchen?
Kuchen.
Das machen wir so auf dem Land, behaupten wir.
Okay.
Stimmt das? Komm, ja. Nach getaner Arbeit mittags?
Wir haben immer so eine Kleinigkeit, wir versuchen immer so ein bisschen zu antizipieren, was der Gast eventuell mag oder auch nicht. Und wir denken halt
Teller,
so.
Ich muss noch einen Teller holen.
So, der bei den Bauern sagt man immer so, zumindest da, wo ich herkomme, sagt man immer so ein ordentliches Stück Butterkuchen und Kaffee.
Und voll. Dann, ich habe keinen Butterkuchen geholt.
Nee, du hast definitiv keinen Butterkuchen geholt, genau.
Ja, die Essenskultur auf dem Bauernhof ist schon eine andere und die ist vor allen Dingen richtig
Vielen
cool.
Dank.
Ne?
Mich hat das angesprochen, einmal irgendwie Kirschstreusel und einmal Käsekuchen mit Aprikose.
Ja, Eskalationspotenzial 1000.
Mögt ihr das nicht?
Also, hast du es selber gebacken?
Aprikose? Nee, ja. Aber selber gekauft. was hätten's gern? Hättest du denn gerne etwas? Also wir zwingen niemanden natürlich.
Ich nehme so einen halben Käsekuchen.
So einen halben Käsekuchen. Mit Rand oder ohne Rand?
Mit Rand.
Mit Rand? Gut.
Das ist so ein bisschen wie bei dem Brötchen. Da esse ich auch lieber die Oberhälfte.
Ja, kenne ich. Ja, der sollte hier wieder rein.
Danke.
Genau. Dann versuche ich das auch mal. Obwohl, nee, ich warte noch. Aber hast du denn das, wo hast du studiert?
In Soest.
In Soest. Und Simon versucht gerade den Hund einzufangen.
Wie viele Runden die wohl noch drehen?
Ja, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Aber wie sieht so ein Agrarstudium aus? So, kannst du da irgendwie da mal berichten? Weil ich finde das, ich habe natürlich keine Ahnung von den Inhalten, aber ich stelle mir das irgendwie dann doch sehr spannend vor.
Ja, genau, das, was du beschreibst, so bin ich da ja auch rangegangen, ne? Also
ich musste ihm sein Halsband anziehen, weil so konnte ich ihn
das
nicht wieder reinkriegen.
Halsband. Musstest du das auch anmachen, damit du ihn findest? Oder?
Ja, das ist auf Kontakt.
Das funktioniert, das ist eine geile Erfindung. Das hältst du jetzt einfach, das hängst du so über die Türklinke und dann geht das nämlich jetzt so ganz langsam nach und nach aus.
Aber das ist auch einfach nur ein PVC-Schlauch mit irgendwie Kontakt und kostet trotzdem 40 Euro, ne?
Kurzes Spiel, ne? Also es ist natürlich ein harter Break. Wir sprechen gleich wieder über das Agrarstudium, was das so für Inhalte hat, Simon. Mhm. Was glaubt ihr, wie teuer?
Ja, ich habe das schon mal gehört.
Jenny 49. Hat
das 50, ja, 60.
Ja, 60 Euro. Krass. Und den kostet 60 Euro, ne? Das ist echt krasser Scheiß.
PVC, bisschen LEDs.
Nur wow. Damit du nicht mehr draufdrücken musst, damit es ausgeht?
Ja, und weil das halt einfach, also wir hatten, oder ich hatte irgendwie vorher einige Leuchtis und die sind alle kaputt gegangen, weil wenn er dann mit anderen Hunden gespielt hat oder so. Und das hier ist tatsächlich super robust, also. Und das gibt's auch in allen Größen. Also, Herr Parker, drauf aufpassen. Okay, ja. Wie gesagt, ich habe gerade gefragt, während du den Hund eingefangen hast, wie so die Inhalte des Agrarstudiums aussehen, was man da so macht, also was Praxisanteil ist, was Theorie ist und ob man sich auf irgendwas spezialisieren kann. Also,
und nochmal einen Trigger fahren kann.
Ja, genau, und nochmal einen Trigger fahren kann.
Also genau die Fragen, die ihr gestellt habt, hatte ich auch und bin einfach so blind ins Agrarstudium reingedöselt quasi. Ne? Mhm. Okay. Ich habe es ja auch nicht zu Ende gemacht, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Weil genau das ist nämlich eingetreten. Also ich hatte ehrlich gesagt, außer diese halbe Jahr Amerika, nicht wirklich viel Erfahrung und gehe dann ins Agrarstudium und da sitzen dann die Bauernsöhne, die quasi ihr Leben lang auf dem Bauernhof aufgewachsen sind oder Bauerntöchter. Könnt ihr euch entscheiden?
Ich will ein kleines Stück Käsekuchen.
Achte gar nicht auf unsere nonverbale Kommunikation.
Ich teile mit Anni.
Wir sind wie ein altes Ehepaar. Ja. Mittlerweile.
Okay, ja. Jetzt können wir.
Ihr versteht euch also auch ohne Worte.
Ja.
Wir beide eher, mittlerweile schon. Liegen Löffelchen, aber ich bin immer der große Löffel.
Naja, und dann saß ich da in den Vorlesungen und dann haben die da ja gequatscht über Chemie, Biologie, Genetik, wirklich all so ein Schmarrn. Und ich habe da echt keine Ahnung von gehabt, weil wenn du vorher keine Praxiserfahrung auf einem wirklich landwirtschaftlichen Betrieb hast, wozu der in Amerika einfach nicht zählte, ne? Also Reiterei, da wirst du einfach nicht ernst genommen im Agrarstudium. Okay. Und Trecker fahren konnte ich auch nicht. Da war ich sowieso dann raus. Naja, und ja, die hatten einfach viel mehr Ahnung, weil die einfach,
okay,
ja, die wachsen damit auf, teilweise, oder die vorher irgendwie schon mal Erfahrungen damit gemacht haben oder vielleicht einen Freund hatten, der Bauer ist oder so, die waren da einfach schon viel, viel weiter und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann war ich so irgendwie im vierten Semester angekommen und dachte so, boah, ich habe trotzdem keine Ahnung, ich kann mir das jetzt hier irgendwie reinpauken. Ja. Und scheitere aber schon an den kleinsten Dingen und dann werde ich nachher irgendwie Futtermittelvertreterin oder so und die Bauern machen sich einen Spaß, mich da vom Hof zu jagen, weil ich einfach keine Ahnung habe. Und dann habe ich das Ganze unterbrochen und bin in die Ausbildung gegangen und dachte so, wie Papa früher immer gesagt hat, durch die Hand in den Kopf.
Prinzipiell, also ich propagiere das auch immer noch, ne? Also ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendwann gesagt, dass ich das immer für sehr sinnvoll halte, dass zum Beispiel Fachhochschulen, weil der Unterschied zwischen Universität und Fachhochschulen, ne, die Universitäten sagen immer so ein bisschen, belächeln immer die Doktoranden von der Fachhochschule und was die da so machen, aber ich plädiere auf jeden Fall dafür, dass jeder, der an einer Fachhochschule studieren will, vorher eine Ausbildung gemacht haben sollte. Ne? Wenn er Ingenieurwesen gemacht hat, irgendwas Handwerkliches, wenn er jetzt hier BWL studieren geht, irgendwas Kaufmännisches oder so, damit er wenigstens einfach schon mal ein bisschen mehr Plan hat. Ne? Hast du halt einfach, das ist ein Alleinstellungsmerkmal nach meiner Meinung, nach meiner Fasson, weil da reicht es nicht aus, mal eben so ein 4- oder 6-wöchiges Praktikum zu machen. Deswegen finde ich das gut.
Also 6 Monate sind Voraussetzung gewesen.
Ja, okay.
Oder nee, 3 Monate sogar nur.
Ja,
3 Monate ja, und dann hatte ich davon 2 Monate auf eine landwirtschaftliche Großtierpraxis landwirtschaftliche Großtiere, eine Tierarztpraxis. Da habe ich ein Praktikum drin gemacht. Aber das war ja auch dann, ne, gucken, in viele Ställe reingucken, das war schon an sich ganz gut. Aber das hat ja auch nicht viel mit Vorerfahrung für das Studium zu tun, ne?
Nee.
Also ausreichend war das definitiv nicht.
Aber das heißt, da habe ich mich persönlich ein bisschen gewundert, also weil ich auch keine Ahnung davon habe. Aber dass das Schöne an diesem Format ist, dass man einfach noch mehr Wissen generiert, dass man das Bauer ist der Beruf des Bauers oder Landwirts, finde Landwirt dann immer ein bisschen schöner so als Wort, ein herkömmlicher Ausbildungsberuf, den du lernst in drei oder dreieinhalb Jahren mit Berufsschule und diesem ganzen Regelwerk.
Ja, also 2 oder 3 Jahre geht das, je nachdem, wenn du Abitur vorher gemacht hast oder Fachabitur, dann kannst du das auf 2 Jahre. Oder quasi in 2 Jahren machen. Und ansonsten geht die Regelausbildungszeit auch 3 Jahre mit Berufsschulbegleitung. Genau. Du kannst sogar auch ein Fachabitur Richtung Agrar machen.
Stimmt.
Das gibt's sogar auch schon. Und ansonsten kannst du natürlich das Studium machen. Das sind Regelstudienzeit 6 Semester. Dann gibt's Agrarwirtschaft und Agrarwissenschaft. Das sind noch 2 verschiedene Schwerpunkte. Und ganz viele verschiedene Masterstudiengänge. Also super breit gefächert.
Da fällt mir jetzt gerade ein. Achso, hier kannst du übrigens mit vollem Mund essen, ne? Wir achten hier nicht auf die Etikette.
Mit vollem Mund essen ist gut.
Mit vollem Mund sprechen, Entschuldigung. Wie sieht denn so eine Abschlussprüfung aus? Was macht man denn da? Oder Zwischenprüfung? Ich stelle mir das gerade so vor, man muss eine Ziege melken aus einem alten Schemel.
Bei der Ausbildung?
Ja, bei der Ausbildung, so als Zwischenprüfung.
Und ja,
als,
also Ziege, gut. Ist jetzt nicht so weit verbreitet, ne? Aber aber so ähnlich kannst du dir das schon vorstellen. Also im Endeffekt, in meiner Abschlussprüfung musste ich zum Beispiel in Melkstand und musste dann den Melkvorgang erklären. Also wie der ganze Prozess abläuft, ne? Was wir hier vorfinden, in welchem Melkstand wir stehen, gerade auch wie wir an die Kuh rangehen, dann auch was Hygiene angeht. Das war Abschlussprüfung, ja.
Ja, so eine Kuh kann auch austreten, oder?
Voll.
Klar.
Wie so ein Pferd?
Ja.
Muss auch immer von vorne ran und dann langsam?
Ja, Kühe treten anders aus. Aber also du musst sie auf jeden Fall ansprechen, ne? Das sind Tiere. Also kannst nicht einfach hingehen, anklatschen und dann klatscht die zurück, du.
Oh, das hatten wir auch letztens, den Gag. In der Jagd muss ja, sag mal, auch ansprechen, ne?
Mhm.
Erstmal schauen, was das für ein Tier ist, ob es überhaupt schon den Voraussetzungen für den Schuss überhaupt entspricht. Und ich war ja mit so ein paar Jungs, die auch jagen in Alaska. Und dann gab es auch die Witze, hier, du musst den Lachs ansprechen. Jetzt mal gucken, ob der überhaupt gefangen werden kann.
Also angeln, nicht jagen.
Ja, aber das war der Witz.
Nee, sag ja nur, nicht, dass einer falsch versteht.
Ja, wir haben uns so aufgezogen? Nee, lustig gemacht über den Begriff ansprechen. Wie im Club.
Und was hat der Lachs
gesagt? Der wird auch angesprochen, oder?
Beim Feiern gehen. Was hat der Lachs gesagt? Genau.
Gar nichts. Nein, viele, und Lachse hören nichts. Also Fische können nichts hören. Wusste ich nicht. Ich dachte, man muss leise sein beim Angeln, aber ist denen scheißegal. Da können sie eher Vibrationen und sowas spüren. Also wenn du irgendwie im Flussbett stehst und da ein bisschen rumhampelst, dann merken die.
Ja.
Ja, ist nämlich auch ein informativer Podcast hier. Hier lernt man auch was.
Ja, wie bei Quacks und Co.
Ja.
Fast so seriös.
Ja, völlig. Was wollte ich jetzt noch fragen? Aber ist das nicht bald witzlos? Kühe melken sich da schon fast von alleine. Schade, eigentlich schade drum, aber mittlerweile sind es ja, weil du sagst, das sind Tiere, aber die meisten sehen es ja eigentlich nur als Sache.
Boah, das ist ganz schwer. Also ich bin so ein richtig emotional gesteuertes, ja, ich bin richtig emotional gesteuerte Landwirtin. Also wenn ich in den Kuhstall reingehe, ich quassel die richtig voll und ich arbeite ja noch im Kuhstall. Also ich arbeite noch auf dem Betrieb, wo ich zuletzt meine Ausbildung gemacht habe, nur in Spitzenzeiten. Ne?
Ach so,
okay. Genau, und ja. Helft dort aus. Und da ist dann kommt, glaube ich, dem nah, was du gerade sagst, Kühe automatisch gemolken. Also die haben dort einen Roboter, der melkt. Ne?
Ja. Das ist so ein Karussell, oder?
Nee, das ist
das im was anderes?
Genau, das ist wieder was anderes. Also im Endeffekt ist das wie so eine Station. Die Kuh geht rein und dann macht der vollautomatisch über Sensortechnik, sieht er dann genau, wo das Euter ist, wo der ansetzen muss, welche Euter. Kuh gerade drin ist, über einen Halsband und so. Aber deswegen betrachtet man die Kuh trotzdem nicht als Ding, also oder als Sache, sondern das ist ja immer noch ein Tier und bedarf einer ganz besonderen Betreuung. Und nur weil es am Roboter gemolken wird, verschiebt sich vielleicht so ein bisschen die Arbeitszeit, weil ich halt nicht mehr pünktlich um 6 Uhr meine Kühe melken muss, sondern ich kann vielleicht ein bisschen flexibler in den Stall gehen. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja die Tierkontrolle durchführen.
Ah, ich finde das immer ganz schwierig, weil ich meine, ich bin jetzt nicht umsonst jemand, der kein Fleisch isst, weil er so unfassbar tierlieb ist. Und ich mir dann einfach vorstelle, dass dann da Hochleistungskühe stehen, deren Euter so voll ist, dass sie bis zu 100 Liter am Tag an Milch geben können. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Hm. Also irgendwie irgendwas zwischen 80 und 100 Liter können die ja.
Wird schwierig.
Können. Ist das, was ich mal gelesen habe, dass es tatsächlich solche Hochleistungskühe mittlerweile gibt, irgendwie, die das machen können. Deswegen finde ich schwierig, aber wie gehst du damit um? So mit diesem Zwiespalt, weil ich meine, ich schätze dich ja so alleine durch das Gespräch jetzt ja auch schon, weil du ja sagst, sehr emotional, schon als sehr tierlieb auch ein, so dass du eben halt möchtest, dass die Tiere ein gutes Leben haben, prinzipiell, aber dann auf der anderen Seite halt auch einfach die Maschinerie Landwirtschaft.
Ja, es sind irgendwie ganz viele Zielkonflikte, die aufeinander kommen, ne? Also ich selber bin seit 13 Jahren Vegetarierin, ich esse selber auch kein Fleisch. Mhm. Das ist vielleicht so der Fun Fact am Rande.
Ja.
Und das hat aber auch wirklich was mit dieser Emotionalität zu tun, weil wenn ich mir halt vorstelle, ich gehe in den Kuhstall und quatsch mit der Kuh, dann kann ich die nicht essen. So. Oder wenn ich reinbeiße, weiß ich ja jetzt nicht, ob sie das war. Ne? So, das ist irgendwie, das geht in meinem Kopf vor und deswegen kann ich es nicht essen. Aber ich finde, also ich liebe zum Beispiel Milch. Ich liebe Milch. Ich trinke total gerne Milch. Und ich könnte da gar nicht Abstand von nehmen. Also ich bin diejenige, wie wenn im Café gefragt wird, Hafermilch, Sojamilch oder normale Milch.
Dann echte Milch.
Echte Milch. Dann nehme ich die echte Milch.
Ich mag keine Milch mehr. Also ich bin auch Veggie. Ich mag aber keine Milch. Ich weiß nicht warum. Dafür liebe ich Käse.
Ja. Also ich liebe Milch.
Ist strange. Da hat jeder so irgendwie seine...
Ja, man seine gewöhnt Magen. Sich das auch schnell ab. Ja,
ja. Ja,
ja, das stimmt. Ja. Aber also ich glaube... Ich habe echt schon viele Betriebe gesehen. Also ich würde jetzt mal so über den Daumen sagen, dass ich bestimmt schon in 150, 200 Betrieben mal Einblick erhalten habe. Mhm. Und in unterschiedlichen Betrieben, also Kühe, Schweine, konventionell Bio. Und im Grundsatz werden, also die Betriebsleiter, und ich habe jetzt auch immer nur familiäre Betriebe kennengelernt, ne? Aber die Betriebsleiter, das ist schon deren Herzblut auch. Also wenn der Betriebsleiter, bei dem ich arbeite, da in den Stall reingeht, dann sind das keine Sachen, die Kühe, sondern das sind schon echt Tiere. Und da wird auch aufgepasst, dass alles gut ist. Wir haben den Strohbereich, dann weiß man genau, wenn es einen Kuh gerade vielleicht nicht gut geht, dann separiert man sie. Und wenn ich da irgendwie im Stall bin, man sieht so an Faktoren wie Augen, an Ohren und so. Also, und ich glaube, die Tierhaltung komplett abschaffen, ja, sollen wir einfach die Stelle aufmachen und sie freilaufen lassen, ist ja auch nicht das Nonplusultra.
Ich weiß immer noch nicht, wie damit umgegangen wird, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man Ferkel jetzt ohne Betäubung beispielsweise kastriert oder Ferkel gerade in so Schweinezuchtbetrieben zu früh von der Mutter separiert. Das findet ja halt immer noch statt und ich denke, Menschen haben immer Tiere gegessen, ne? Das soll jetzt hier auch kein Ethik-Podcast werden, aber das ist dann, also mir persönlich zumindest wichtig.
Ist ja auch ein Riesenthema, über das gesprochen werden muss.
Ja, also. Und dass Tiere gegessen werden, ich stelle mich auch nicht hin, so als jemand, der sich vegan ernährt und sagt, ihr seid alle doof und schlecht, weil ihr Fleisch esst. Ganz im Gegenteil, es soll ja jeder nach seiner Fasson leben. Und ich indoktriniere das auch niemanden auf. Aber ich denke halt immer so ein bisschen, also diese Maßlosigkeit, ne, die so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Also wegen uns gibt es so viele Tiere, nicht aufgrund der Tiere, ne? Und das ist im Jagdwesen auch so, dass die Jäger dann eben sagen, so ja, wir bereinigen den Bestand oder wir passen auf den Bestand auf. Das haben, hat die Natur auch immer selber geschafft, ne? Und da denke ich eben so, das ist einfach ein bisschen zu viel Eingriff, ne? Aber ich finde das sehr interessant, wenn du eben sagst, du hast schon so viele, auch in ganz Deutschland nehme ich an, ne? Also schon so nationalweit, auch durch auch deine...
Auch international.
Dass das ja schon auch irgendwie ein, ja, wie soll man sagen, also wenn es von dieser Massentierhaltung weggeht, schon etwas beruhigenderes Gefühl ist, dass man weiß, dass die dann auch prinzipiell besser damit umgehen. Aber ich denke mir immer trotzdem, wenn da so viele Ferkel dann sind,
ja, das Problem ist, das, was ich sehe, also ich kann deine Ansicht oder dein Einblick kann ich gut verstehen. Und genauso habe ich auch gedacht. Also ich komme ja auch von Everswinkel aus dem Dorf, ne? Also da ist ja jetzt auch nicht, dass ich irgendwie da auf dem Betrieb groß geworden bin und bin genau mit solchen Fragen reingegangen. Und ich habe in meiner landwirtschaftlichen Ausbildung, der erste Betrieb, den ich besucht habe in meinem ersten Ausbildungsjahr, oder ich bin ja im zweiten dann eingestiegen, war auch ein Sauenbetrieb mit Schweinemast, also geschlossenes System, so nennt man das, ne? Okay. In Steinfurt rein konventionell. Und der Blick von außen war von mir auch erstmal so, boah, sind das viele Schweine und wie sieht das hier so aus, ne? Wie funktioniert das, wie ist der Ablauf? Aber ich bin einfach mitgelaufen, ich habe mir das angeguckt, ich habe ganz, ganz viel hinterfragt. Ne? Also ich habe so im ersten Augenblick gedacht, ich bin wahrscheinlich die nervigste Azubine, weil ich wirklich tausend Dinge nachgefragt habe, aber für die war das super bereichernd und für mich war das super bereichernd. Ja. Und irgendwie wusste ich dadurch, dass ich da bin, geht's denen auf keinen Fall schlecht und man muss so Dinge einfach mitmachen. Klar, mit der Kastration zum Beispiel, ich konnte das auch tatsächlich nicht wirklich gut. Also ich habe das 2-3 Mal gemacht, weil man muss das machen. Aber ich habe so gedacht, nee, also irgendwie ist es auch nicht meins. Und da sind wir auch ganz klar in der Stellung, dass da was passieren muss. Ne? Und da passiert ja auch ganz viel. Also da wird ja schon ganz viel erprobt, dass man und viele kastrieren ja tatsächlich auch schon mit Betäubung.
Aber es ist also gesetzlich nicht bindend, leider.
Hat noch unsere, nicht, das stimmt.
Umweltministerin leider bisher nichts getan, obwohl es schon auf ihrem Tisch lag.
Ja, das Problem ist natürlich, dass wir auch eine Lösung brauchen. Ne? Bevor das gesetzlich bindend ist, muss natürlich auch irgendein Konzept für die Praxis da sein, dass es funktionieren kann. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich das immer so, das sind so Schlagwörter, ne? Die wirft man in den Raum, die nimmt man auf, wenn man da jetzt gar nicht in der Branche drin ist. Ne? Ich sehe das ja auch, ich gucke ja auch Fernsehen, Radio, was weiß ich, ne? Du kriegst das immer mit, da kommen dann so Schlagwörter und auch selbst bei den Landwirten selber, ne? Wenn du dann da sitzt und die alle irgendwie im Arbeitskreis aneinander sitzen und ja irgendwie an irgendwelche Themen arbeiten, dann hauen die auch immer raus mit Schlagwörtern. Und das muss man irgendwie, man muss erstmal diese Basis finden, um das überhaupt einordnen zu können. Und das war so meine Ambition, auch dann die Ausbildung zu machen, um wirklich die Basis zu verstehen und dann auch anhand der Basis mitdiskutieren zu können. Ne?
Ich habe jetzt letztes Wochenende tatsächlich zum ersten Mal einen Bio-Hühnerbetrieb gesehen. Und ich war überrascht. Also ich kenne es nicht live. Das Ding war riesengroß. In der Mitte war das Gebäude, ziemlich langgezogenes Gebäude. Und dann waren die in so Gruppen eingeteilt. Und dann links und rechts von dem Gebäude ewig lange Auslauf. Mit so kleinen Hütten, wo die sich draußen unterstellen können. Also es war genial. Das sah großartig aus. Aber
es gibt es konventionell auch.
Ja? Okay. Mhm,
genau.
Also ich kenne es halt nicht. Ich kenne es aus Dokus und. Von daher ist es auch schwer für mich, immer mir ein Bild zu machen, weil man wirklich mal, glaube ich, vor Ort, wie du schon sagst, mitgehen muss. Man muss mal vor Ort sehen und alles, was hinter verschlossenen Türen, so jetzt mal falsch ausgedrückt, stattfindet,
das ist
meistens immer schlecht. Aber wenn man da vielleicht mal drin war,
ja, das ist, glaube ich, auch immer das Problem. Ne? Man sieht halt immer nur schwarz oder weiß, entweder das richtig Gute oder dementsprechend. Ich bin zum Beispiel auch ein Supporter-Unterstützer vom Soko Tierschutz und die posten natürlich dementsprechend halt echt, also die brechen ja quasi in Gebäude ein und decken das auf. Wir sind ja auch sehr oft bei jetzt Stern TV zum Beispiel oder so. Und das ist natürlich dann richtig bitter. Aber ja, ne, also so Bodenhaltung und so gibt's auch konventionell, glaube ich, ganz gute. Ne? Aber mit Geflügel wird nach meiner Meinung, weil man denen das Leid nicht ansieht, am meisten Schindluder getrieben. Ist so mein persönliches Empfinden. Will ich nicht sagen, dass das so ist. Es ist mein persönliches Empfinden irgendwie. Wenn es halt mit dem Schreddern anfängt und dann eben halt irgendwie.
Ja, aber das ist auch zum Beispiel so ein Irrtum. Also geschreddert wird schon seit 10 Jahren nicht mehr. Ich meine, man kann das nicht verleugnen, dass die männlichen Kühen getötet werden. Das ist schon so, aber sie werden halt nicht geschreddert. Ne? Und das sind so Dinge, genau wie du gerade schon sagst, so, dass da vielleicht das meiste leitend mitgetrieben wird, weil man sieht denen das nicht an. Also ich habe jetzt einen Kumpel von mir, mit dem ich früher auf den Landjugendfesten unterwegs war, der hat einen ganz neuen Stall gebaut jetzt, ne? Der ist also Jungbauer, hat den Betrieb jetzt übernommen und hat dort einen neuen Stall gebaut, Geflügel, Freilandhaltung, aber auch rein konventionell. Ne?
Ja.
Und wenn der da in den Stall geht, man sieht das so, also das sind auch viele Tiere, die da da sind, ne? Aber man sieht irgendwie so diese Verbindung zwischen Tier und Landwirt, so bescheuert sich das anhört bei so vielen Tieren. Aber ja, sobald der ein Tier sieht, was leidet, kann er das auch separieren und so. Also auch ja, bei Hühnern sieht man das anders. Hat ganz, 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 ganz viel mit dem Management und der Ausbildung des Landwirts zu tun, ne?
Wenn wir so beim Thema Tierwohl sind und wir sind natürlich hier im Digital-Hub immer an digitalen Geschäftsmodellen und neuen Technologien interessiert, was spielt so, ja, neue Technologie, was für eine Rolle spielt das in der Landwirtschaft?
Ja, neue, also Landwirtschaft ist für mich einer der technikversiertesten Bereiche, die es gibt. Also wenn man überlegt von GPS auf dem Acker und was es alles an Innovationen gibt und aktuell fliegen wir viel mit Drohnen über die Felder und so, also Digitalisierung ist in der Landwirtschaft schon seit x Jahren.
Was macht die Drohne?
Riesending.
Die fliegt. Also die misst das ab oder die guckt nach Bodenqualität?
Die kann
oder?
Relativ viel, also unter anderem Bodenqualität, Verteilung, Bodenhorizont, also wie der Boden strukturiert ist. Viel kann man mit der Drohne, genau, man kann auch messen.
Ja, und vor allen Dingen, wieder mein persönliches Lieblingsthema bei der Drohne ist eben, die Bauern können vorher die Felder abfliegen, ob da zum Beispiel Reh.
Bevor gemäht wird, also, zum Beispiel, Drohnenkontrolle.
Weil sterben prozentual super viele Rehkitze, weil die Mutter die ja da versteckt und lässt sie dann natürlich alleine und die kommen nicht näher und die werden dann halt geschreddert, ne?
Ah, kacke. Ich kenne das mit den Landmaschinen auch, dass die halt autonom eigentlich mehr oder weniger den Acker bestellen können, den abfahren nach Muster. Was wir jetzt letztens nochmal hatten bei einem unserer Startups, da ging es wirklich um Tierwohl und um Datenerfassung über Sensorik im Stall. Also eigentlich auch völlig egal, ob es eine Kuh ist, ein Schwein oder.
Am und dann, Tier selber oder meinst du jetzt so?
Nee, in der Raumluft.
Raumklima.
Genau, Klima.
Ja, weil der Hubertus, der das mitgegründet hat, meinte, dass die Landwirte, wenn die eben diese Luftqualitätserfassung machen in den Ställen, dass das wohl immer so ein Riesenapparat ist, so ein Riesenschrank, der dann da irgendwo steht. Den
genau, so ein Schaltschrank.
Zehntausende von Euros quasi verbauen lassen müssen. Und Cleverbits, clevere Idee, ist das Ganze eben so mit so einer kleinen Sensorik-Messstation zu machen. Also das Ganze ist quasi nur noch so groß wie eine Zigarettenschachtel oder
okay. So wie so eine Wetterstation quasi.
Ja, genau.
Genau, so um den Dreh.
Und dann kannst du verschiedene Module einstecken, also Ammoniakgehalt, CO2-Gehalt, etc.
Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit waren wohl die ausschlaggebendsten Faktoren für Tiergesundheit. Und bei den Schweinen war es beispielsweise so, glaube ich, dass pro Box dann letztendlich so ein Messgerät dran gemacht wurde. Und ja,
gibt's halt das Dashboard.
Über ein Dashboard dann eben komplett über den Computer eingesehen werden konnte, okay, Box 3, schlechte Werte, müssen wir nachgucken.
Ja, oder kann das verbunden dann auch, werden mit den Fenstern, ne, dass die geöffnet
genau,
werden.
Genau, automatische so. Steuerung der Fenster.
Okay, ja, es gibt Dinge schon heißen. Ewigkeiten, ob das jetzt dann alles immer der automatische Prozess ist, aber wie ich schon sagte, also die Luftkontrolle oder Raumklimakontrolle und so, das wird schon über Sensoren Ewigkeiten angezeigt und dann auch mit den, je nachdem, wie das belüftet wird, ne, dass die Schächte auf und zugehen oder ähnliches.
Oder diese Rolldinger da, diese Rollos.
Genau.
Zum Kuhstall.
Ja, manchmal haben die noch eine Türlüftung oder so, ne? Ja. Dann kannst du die irgendwie auf 4-5 Stufen einstellen, wenn du dann weißt.
Aber wenn du schon so viele Höfe gesehen hast, was würdest du sagen, was ist so der Digitalisierungsgrad der Landwirte? Und vor allen Dingen auch, wir fragen uns immer, weil wir das in unserem Mittelstandsprojekt, was hier auch angesiedelt ist im Verein bei Münsterland Digital, da gilt die Agrarbranche auch als eine der Zielbranchen. Und wie erreicht man die? Also wie kriegst du die? Weil das ist halt auch ein schwieriges Metier, ne?
Voll. Also das ist so ein mega krass schwieriges Thema. Also das ist immer, wir sprechen ja jetzt über Landwirte und die Landwirtschaft, ne? Aber die ist so breit gefächert. Also ich habe ja 2,5 Jahre auch als Beraterin gearbeitet, eine Nährstoffberatung habe ich gemacht. Und darüber kenne ich auch den großen Teil der Landwirte. Und das war echt, du hast den einen Landwirt, der dann noch mit Stiefeln voll Scheiße in dein Büro reingekommen ist. Dann hast du aber auch den hochtechnologisierten Landwirt, der da mit seiner App reinkommt und dir genau sagen konnte, was wie gerade Stand ist. Also da gibt's echt von bis, ne? Ich finde das richtig geil, dass es von bis gibt, ne, weil das hat nichts für die Qualität auszusagen. Ne? Also der Bauer, der mit scheiße Stiefeln zu mir reinkommt, der kann genauso ein richtig guter Landwirt sein und der Betrieb, ne, als wie derjenige, der auf dem Tablet alles bereit liegen hatte, ne. Und genau das ist auch das Problem, den Landwirt als Kunden zu haben, weil du im Endeffekt, du musst seine Sprache sprechen, um mit dem sprechen zu können. Und genau das ist das Ding. Also ich habe gestern noch mit zwei auch hier vom Venture Club gesprochen. Mhm. Und die wollen auch Richtung Sensortechnik und Agrar irgendwas machen und fanden die Branche super spannend. Und dann haben die mich auch gefragt, so wenn wir jetzt was entwickeln, wie kommen wir an die Kontakte, ne? Weil Landwirte haben einfach A, keine Zeit, zu jeder blöden Netzwerkveranstaltung zu gehen, ne? Also jeden Abend irgendwie, man kann, wenn man will, ja durchgehend auf Netzwerkveranstaltungen sein. Ja, das schafft der Landwirt zeitlich einfach überhaupt nicht, ne? Und da muss man auch dazu sagen, wenn dann irgendwie so jemand auf den Hof kommt und dann so sagt, so ja, ich zeig dir, wie du es besser machen kannst, ne? Mhm. Wenn falsche der Landwirt ein Problem hat, ja genau, ja, ja, dann hilft er sich selber, ne? Also ich sag, ich habe das jetzt am Montag war ich noch auf der Farm and Food Kongress in Berlin, habe das auch nochmal gesagt, wir haben aktuell irgendwie so 7000 Lösungen, aber wir haben teilweise gar kein Problem dafür. Und das ist so für den Außenstehenden, der denkt sich dann so, ist genau wie jetzt mit dem, ich möchte das nicht schlecht reden, also wahrscheinlich eine geile Sache mit dem mit der Sensorik im Stall, aber das gibt's halt auch schon Ewigkeiten, ne? Das ist natürlich, wenn die das jetzt irgendwie verknüpfen und der Landwirt das nachher modern auf seinem Handy irgendwie abrufen kann und so oder vielleicht auch alarmmäßig automatisch was geschaltet kriegt und so, ist das vielleicht eine Neuerung, aber im Grundsatz, Grundzüge gab's das schon Ewigkeiten, ne? Und dann denkt er sich halt, hatten wir doch schon oder haben wir doch schon, warum brauchen wir das denn?
Da würde ich halt immer einhaken und sagen, klar, dem Landwirt brauchst du nichts vormachen, der das seit Jahrzehnten oder Dekaden macht, weil er einfach, der, wenn er morgens aufsteht und hält den großen Zeh aus dem Fenster, dann weiß er, ob es regnet oder nicht oder ob es noch an dem Tag regnen wird oder nicht, das weiß er einfach. Aber das Problem, was ich dann persönlich dem entgegenbringen würde, ist, irgendwann möchtest du deinen Hof ja vielleicht mal weitergeben, abgeben, vererben, was weiß ich, das Wissen, was er hat. Das gibt er nicht weiter. Das kann er nicht weitergeben. Außer er hat natürlich dann
und der hat drei Söhne. Und der hat ein unfassbares Wissen.
Ne? Genau. Und dieses Wissen irgendwie messbar zu machen oder zumindest so aufzubereiten, dass man es weitergeben kann, das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Weil Landwirte gibt es ja dann irgendwie leider auch immer weniger. Nicht, weil es unsexy ist, sondern weil ich einfach glaube, dass es auch viel mit der Politik zu tun hat, die einfach unfassbar viele Auflagen an den Landwirt abwälzen.
Es gibt ja weniger Betriebe, aber dafür größere. Ist das richtig, die Entwicklung?
Okay. Ja, die Entwicklung ist definitiv so.
Also, müssen sie ja auch sich...
Entweder das Einzige, oder das ist auch seit 20 Jahren, werden die so gepolt, dass die über Masse Kohle verdienen. Hm. Und ne, ich meine, ihr habt, dann gibt's das neue Wort Massentierhaltung oder was weiß ich. Ich frage mich immer noch, ab wie viel Tieren man das abhängig macht, aber das ist jetzt mal eine andere Diskussion. Ja. Aber genau das ist der Punkt. Also der Konsument und auch der Landwirt selber möchte diese familiären Betriebe, die wir jetzt haben. Mhm. Auf der anderen Seite bringt er ganz viele digitale Lösungen für große oder die sich erst ab große Hektar oder ähnliche Zahlen rechnet. Somit ist das für den kleinen Betrieb wieder keine Lösung. Und das ist halt ein riesen Zielkonflikt, wo irgendwie zwei Seiten auch nicht miteinander sprechen, ne? Und also für mich ist das eine Riesenaufgabe und ich glaube, ich komme da auch schon ein gutes Stück weiter, weil ich auf der einen Seite durch diese Beratungstätigkeit die Kontakte zu den Landwirten habe und auch die junge Generation mittlerweile ein bisschen offener ist, die auch sagen, hey, wir haben Bock drauf, ne? Aber der andere Landwirt, wenn die das schon Ewigkeiten so machen, man kennt das ja selber auch, wenn man so einen Prozess gewohnt ist, so zum Beispiel Kälbertränken morgens oder so. Das ist halt irgendwie, ne, da hat der Bauer sich mal, da wo ich arbeite, so einen kleinen Rollwagen geholt, da kommen dann die Eimer drauf, dann werden die sauber gemacht, wieder voll gemacht und ich fahre die wieder dahin. Ja, da könnte man auch schon die geilsten innovativen Lösungen für anwenden, aber das wird jetzt halt so gemacht, das ist das Einfachste und dann wird es auch erst so weitergeführt, was ja auch nicht per se schlecht ist, ne? Nee. Aber jetzt könnte ja jemand von außen kommen, der würde jetzt sagen, so Optimierungsmaßnahmen wäre, du kannst dir das und das Teil anschaffen, das rechnet sich in 5 Jahren, du hast eine Zeitersparnis jeden Morgen um eine halbe Stunde oder so. Ne?
Brauchen hier einen autonomen Roboter. Kauf den. Zum Beispiel.
Ja.
Ja,
that's the point.
Das meine ich ja, aber dieses Wissen irgendwie zu digitalisieren oder abrufbar zu machen oder es der nachfolgenden Generation einfacher zu machen mit manchen Tools, ne? Klar, das denke ich mir ja auch immer, um da das auch mal kritisch zu sagen, dass diese ganzen Startups, die es gibt, ob das jetzt Agrar ist oder Informationstechnologie oder weiß der Geier was, es gibt zig Lösungen. Wie viel Lösungen soll ein einzelner Betrieb, Mittelständler, Großkonzern denn anwenden? Ne? Also,
ja, und die Frage immer, ist ja auch die Herangehensweise, ne? Ja, weil immer dieses, das wird an mich auch oft drangetragen, so dieses, ja, wir haben die Lösung. Also dieses Auftreten, ich meine, darauf wird man auch geschult. Kickstart Vegan war das beste Beispiel, ne? Dass man sich da halt bei völliger Ahnungslosigkeit super präsentiert und schon das geilste Unternehmen präsentiert, obwohl man gerade in der Gründungsphase ist, ne? Das ist ja auch an der einen Seite, das ist eine super Vorbereitung, aber auf der anderen Seite, gerade bei der Branche Landwirt kommt das halt echt, ne? Der denkt sich auch, ich schufte hier jeden Tag, ne? Ich maloch mich hier halb kaputt, und dann dann kommst du hier auf den Betrieb, hast noch nie, keine Ahnung, eine Schaufel in der Hand gehabt und mal einen Kälberstall ausgemistet und willst mir dann sagen, wie ich das besser machen kann. Ne? Ja. Das ist natürlich eine, das ist rein psychologisch gesehen ein super schlechter Ausgangspunkt, um miteinander zu kommunizieren. Ne?
Ja, da bringt es dann aber halt den Bauern auch nichts, dann immer nur zu meckern. Ne? Das tun sie dann ja auch gerne. So.
Gebe ich dir vollkommen recht.
Ne? Also wenn man jetzt auch die Streiks sieht, ich finde das ja gut, so diese Präsenz zu zeigen, die Problematik anzusprechen, das ist auch alles super, aber sie wehren sich halt auch oft gegen Expertisen von außen, dann wird muss
zumindest
es
zumindest so wahrgenommen. Ich glaube tatsächlich,
dann muss es von innen kommen, ne? Dann muss es bei denen selber und nicht jeder für sich selbst so. Und das finde ich halt so schade, weil ich glaube, im Agrarbereich ist einfach so unfassbar viel Potenzial, auch um die Landwirte und Landwirtinnen dann in dem Fall auch zu entlasten, so, ne? Also ja.
Aber da probierst du ja auch mit Erklärbäuerin. Genau. Ein bisschen Aufklärungsarbeit genau in die Richtung zu leisten, ne?
Ja, mein Ansatz ist halt wirklich, dass wir einfach mal wieder auf eine Basisebene kommen, ne? Also wir diskutieren, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, über Schlagwörter wie Kastration und so. Aber derjenige, der das noch nicht durchgeführt hat oder den Prozess, den Vorgang gar nicht wirklich in der Realität kennt, ist es halt super schwer, da auf einer Ebene zu diskutieren. Und genau diese Basissachen auch, ich habe jetzt gerade aktuell ein Projekt, Paula und Jana sind zwei Designstudentinnen, die Essen und Trinken als Projektwoche hatten. Und wir waren jetzt auf 4 Betrieben hier im Münsterland, weil wir am Ende quasi ein Rezept erstellen, was die jetzt erstmal als Collage darstellen. Und diese Zutaten haben jetzt einen Charakter bekommen. Und damit die den Charakter verleihen können, haben die Zutaten jetzt kennengelernt und den zugehörigen Bauern oder Bäuerinnen. Mhm. Und dann sind wir rausgefahren und ich sag's euch, die sahen aus, als wären die viermal im Europapark gegangen. Ne? Die sind auf diesen Betrieb gekommen, die haben zum ersten Mal eine Kuh angefasst. Die wussten zum Beispiel nicht, dass die Kuhnase rau ist, anstatt, die haben gedacht, das wäre eine ganz weiche, so wie so eine Hundenase oder so, ne?
Leute, fahrt mal raus aufs Land.
Ja, da denke ich mir immer so, ganz ehrlich, also meine Idee ist es auch irgendwie Kindern, denen man das irgendwann mental zumuten kann, so was weiß ich, 12, 14, keine Ahnung, mit dem müsstest du eigentlich einmal in so einen Schlachthof fahren, wo so eine Kuh angeliefert wird und das passiert am Tag milliardenfach auf diesem Planeten.
Ja, aber du musst nicht erst an dem Schlachthof anfangen, sondern du musst dir vorher angucken, wo steht die, wo wächst die auf, wie ist der Kreislauf?
Ja, musst du alles sehen.
Du musst wirklich schon alles sehen, damit du dann auch das richtig einordnen
kannst. Ja, richtig, aber dann muss dieser Punkt einfach kommen, wo die das Bolzenschussgerät ansetzen und diese Kuh halt einfach außer Gefecht setzen. So.
Ja, das müssen die sein. Die müssen sich alle eigentlich mit diesem ganzen Kreislauf auseinandersetzen. Ja. Und genau, das ist ja der Ansatzpunkt, den ich auch mit dem Erklärbau habe. Ich möchte wirklich die Basis wieder erklären, weil ich finde, wir diskutieren so abgehoben, aber wir haben ja gar keine Ahnung. Also ich meine, ich selber bin das beste Beispiel. Ich hatte vorher null Plan. Ich musste da erst 2 Jahre Ausbildung machen und wirklich malochen. Und dann habe ich es erst verstanden, wie das abläuft. Und dann musst du das noch einordnen. Das arbeitet ja in dir. Und wie will das jemand machen, der da einfach aus der Stadt sich vielleicht irgendwie ein paar Stern-TV-Beiträge anguckt und sich dann daraus eine Meinung bilden will? Ja. Also man muss das irgendwie erleben. Und wie ich das gerade schon gesagt habe, jeder Betrieb ist so individuell. Ne? Und jetzt Paula und Jana waren einfach mein liebstes Beispiel. Also, und die haben das Mitschnittgerät angehabt und der Landwirt hat irgendwie so 1,5 Stunden geredet von Gülle und Veredelungsregion. Und dann haben wir das Problem, dann haben wir das Problem. Die saßen im Auto, du sahst im Kopf an, wie das so gerattert ist. Und so dann kam echt zu Fragen, so, ja, Annika, Gülle, was ist das eigentlich? Ja. Ne?
Was ist Gülle? Ist das ein neues Make-up?
Und zum Schluss hätten sie dann sehen müssen, die Erfahrung habe ich dann mit 10 oder 11 gemacht, glaube ich, wie so ein Huhn ohne Kopf dann noch durch die Gegend läuft. So, das war ein ganz prägendes, Ereignis in meinem Leben. Und ich habe das auch schon mit der Kuh gesehen, wie.
Nee, das habe ich nicht.
Das ist auch bitter, wenn so eine, weiß ich nicht, was wiegt so eine Kuh? 400 Kilo? Nee, weniger, ne? 200? 300? Irgendwie sowas, oder?
Irgendwie so.
Ich sage, wenn die dann zusammenbricht und du überlegst, das passiert halt echt tausendfach in diesem Schlachtbetrieb am Tag.
Ja,
aber genau, das sehe ich halt auch so. Also das finde ich auch, deswegen finde ich dieses Erklärbäuerin-Thema auch super. Also ich bin da auch so persönlich so ein kleiner Fan von.
Kennt ihr noch den Erklärbären? Ist das nicht von der Wochenshow mit Markus Maria Profitlich?
Ja, ich erkläre.
Da war da der Erklärbär, schön mit seinem Bauch.
Ja, das war der Namensgeber für Erklärbauer, weil ich bin nach Hause gekommen. Das war die erste Woche nach der Ausbildung. Und ich war echt so, ey, tatsächlich die ersten zwei Abende habe ich nur gekotzt, weil ich konnte körperlich gar nicht arbeiten. Das musst du erstmal checken. Also auch dein Körper muss sich erstmal darauf einstellen. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Und dann so nach einer Woche bin ich dann irgendwann in diesem Schweinestall angekommen und habe mir so gedacht, ey, krass, was in meinem Kopf gerade alles vorgeht, was ich jetzt auch so checke, was für Antworten ich auf meine Fragen, die ich vorher so hatte, wie sieht's dahinter eigentlich wirklich aus, wie ist so ein Ablauf, ne? Und habe dann irgendwie so meine Antworten darauf gefunden und habe irgendwie gedacht, boah, das musst du erzählen, das ist so, das arbeitet so in dir selber, das musst du den Leuten draußen erzählen, weil nicht jeder kann eine Ausbildung zur Landwirtin oder Landwirt machen, um das zu verstehen, ne? Und dann saß ich so zu Hause und ich selber voll Instagram-Nutzer, ne? Und habe dann immer schön hier die Mädels und Jungs, die da Malediven Urlaub gemacht haben, ne? Hab ich zu meinem Freund gesagt, ich so, ja, du, ich glaube, ich mache so einen Erklärbauer. Ich erkläre das im Netz. Ich mache das auch. Wenn die da im Bikini am Strand rumlatschen, dann laufe ich im Blaumann durch den Schweinestall und erzähle denen, wie der Tab läuft. Ne? Und der hat sich wahrscheinlich nur gedacht, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt fängst du damit an. Und da habe ich gesagt, ja, und wart mal ab, irgendwann werden wir auch eingeladen, dann machen wir auch, ne, so Pressereise, Malediven, ne, erzählen dann mal, wie da Landwirtschaft aussieht sozusagen.
Oh, das kannst du richtig schön aufs Korn nehmen, immer diese Bilder, wo man nur so eine Hand nach hinten sieht, dann im blauen Wasser und dann machst du das, wie du ins Heu springst und dann hast du irgendwie drei Outfits innerhalb von 5 Minuten an. Oh, das können wir so richtig schön aufs Korn nehmen.
Und wie aktiv bist du damit? Weil wir haben natürlich diesen Roadtrip, den du gemacht hast, ja verfolgt mit einem Kollegen, ne?
Genau,
mit
Thomas Fabri, ja.
Das fand ich schon echt ein schönes Format, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen irgendwie erzählen, wo du aktiv bist, über welche Kanäle und vor allen Dingen auch
8000 Follower auf Instagram.
Ja, klar, das ist schon. Und bei YouTube, weil YouTube ist dann ja eigentlich auch ein sehr mächtiges Instrument, weil das muss man ja auch sehen. Also das ist ja was, dem man auch schlecht zuhören kann. So.
Ja, das stimmt. Ja, also ich bin ja angefangen in der Ausbildung. Da war ich dann super aktiv. Ne, da war ich ja 2,5 Jahre hat die Ausbildung gedauert. Habe ich dann quasi über Instagram Stories die Leute immer schön mitgenommen morgens im Stall und auch was sonst so anfällt. Ne? Und auf einem landwirtschaftlichen Betrieb passiert jeden Tag was anderes. Das macht es auch so super spannend, ne? Also du hast irgendwie jeden Tag andere Herausforderungen, andere Arbeitsvorgänge, dann im Sommer eher vielleicht in der Feldwirtschaft, dann im Winter eher im Stall und ne, also ist echt immer super unterschiedlich und das habe ich halt dann auch gezeigt und meine Eindrücke und auch so geile Momente, ne, du arbeitest zwar super viel, aber dann hast du morgens den geilen Sonnenaufgang, abends den geilen Sonnenuntergang, solche Dinge, die kriegst du halt manchmal in der Stadt im Büro gar nicht mit, ne, und da war ich super, super aktiv, einfach nur vom Alltag erzählen und dann habe ich irgendwann angefangen so, okay, das Ziel ist ja Landwirtschaft näher zu bringen und vor allen Dingen Basis zu vermitteln, ne? Quasi so dumm, wie ich rangegangen bin, auch so dumm erklären, weil es gibt keine dummen Fragen, ne? Ich hab damals auch die dümmsten Fragen gehabt und ich will auch genau darauf Antworten geben. Und dann haben wir den Roadtrip Agrar gestartet, ne? Das war so, Thomas und ich haben uns auch über Social Media kennengelernt, ne? Also wirklich Social Media, nicht Tinder, sondern haben echt so rein landwirtschaftlich gequatscht.
Wo setzen wir da die Grenze? Ich mache hier Werbung für mich.
Ja. Und genau, dann haben wir irgendwann gesagt so, hey, wir wollen eigentlich genau wissen, was wollen die da draußen eigentlich von Landwirten wissen, ne? Und dann haben wir gedacht, wir müssen das irgendwie verknüpfen und haben uns dann mit dem geilen Käfer aufgemacht und sind mit dem babyblauen Ding 4.500 Kilometer durch Deutschland gefahren und haben wirklich in den Städten nachgefragt, was wollt ihr eigentlich von Landwirten wissen? Und haben die Leute einfach mal erzählen lassen und dann auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Antworten gegeben, ne?
Was ich jetzt gerade interessant fand, du sagtest, du hast einfach irgendwelche Abläufe auf dem Betrieb gefilmt. Und die Bauern hatten ja auch, oder die Landwirte hatten letztendlich auch gar kein Problem damit, gefilmt zu werden, ne? Oder war das irgendwie schwierig am Anfang?
Also meistens habe ich ja mich selber gefilmt bei der Arbeit. Okay. Ne? Das heißt, ich war eigentlich immer nur vor der Kamera. Aber viele waren da total offen. Also ich meine, die Betriebsleiter haben ja auch ihre Zustimmung gegeben, dass ich im Stall filmen darf und Co. Das war alles gar kein Problem. Manchmal haben sie gesagt, so, sie selber wollen nicht mit drauf. Finde ich auch völlig in Ordnung. Aber auch danach bin ich ja auch bei vielen Betrieben gewesen und habe mal reingeguckt und so. Also ich habe immer offene Türen eingerannt, immer.
Und da musste ich mich jetzt gerade nochmal an so einen Beitrag erinnern. Wir haben uns da so ein, zwei Schnipsel angeguckt. Ich weiß nicht, ob es der Polizist war, der bei dir am Wagen saß und interviewt wurde. Ich glaube, mehr Transparenz oder so wurde da von einem deiner Gäste angesprochen. Und dann wurde eben wieder die Blende gemacht zu einem der Landwirte. Und er eben sagte, ja, wir müssen mehr Transparenz schaffen, das Telefon mitnehmen und einfach auch Bilder, Videos machen. Das fand ich irgendwie ganz spannend.
Ja, gespannt ist das, aber da denke ich immer so, das ist halt irgendwie auch die Aufgabe der Politik. Und was soll sich der Bauer noch kümmern, ne? Jetzt soll dann so ein 60-Jähriger
steckt mit der einen Hand in der Kuh und der anderen muss ein Foto machen.
Ja, aber Story. So läuft's auch.
Hallo, Leute.
Nein, das ist ja eine Arsch-Selfie. Lösung.
Nach-Selfie, ja.
Ein Kuh-Arsch-Selfie.
Ja.
Ja, deswegen, da denke ich mir einfach so, das ist, aber da wehrt sich halt einfach auch diese Lebensmittelindustrie gegen, ne? Das ist halt einfach irgendwie das große
Problem.
Ja,
tatsächlich, nee, also das Problem ist eigentlich das, damals waren wir als Gesellschaft ja viel, viel näher dran, ne? Dadurch, dass es viel mehr Landwirte gab und irgendwie, wir waren zwangsläufig entweder mit einem Verwandten verheiratet oder was weiß ich, ne? Und mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so. Also wir haben uns als Gesellschaft voll weit davon entfernt, aber der Landwirt ja genauso. Das heißt, der hat an keinem Punkt angefangen, die Gesellschaft mitzunehmen, als sie sich entfernt hat. Und an diesem Punkt stehen wir jetzt. Also deswegen, die Transparenz wird gefordert, ne? Ich meine, Paula und Jana, die rennen mit leuchtenden Augen über einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das haben wir auch so ein bisschen verpasst als Landwirte, ne? Irgendwie zu sagen, hey, so läuft's ab. Ich meine, ich nehme das beste Beispiel. Aktuell müssen sich die Schweinebetriebe einfrieden. Das heißt, die müssen auf jeden Fall eine geschlossene Umzäunung in ihren Betrieb legen bezüglich ASP-Seuchenschutz, ne? Das ist gesetzliche Vorgabe. Und keiner spricht darüber. Also die zäunen sich ein, die schotten sich ab, wie du schon sagst, ne? Hinter verschlossenen Türen arbeiten die, hinter Zäunen, aber erzählen draußen überhaupt nicht, warum die das eigentlich machen. Und bestes Beispiel, irgendwie eine andere Firma, die ändert den Orangeton in ihrem Logo und die machen 7 Pressemitteilungen und 3 Konferenzen, weil sie ihr Logo Orangeton geändert haben. Ne? Aber der Landwirt, der baut da sich quasi eine Mauer drumherum und erzählt nichts davon.
Aber was soll er deiner Meinung nach tun? Also ich stelle mir das halt so schwierig vor, weil das geht ja auch Unternehmen in, also großen Unternehmen so, dass sie keine vernünftige Kommunikationsstrategie haben oder zumindest Probleme haben oder die neu entwickeln müssen, weil sich das alles so schnell dreht. So dieser ganze Hype und diese ganze, ja, wie soll man sagen, diese ganzen Trends, die es da gibt, so, hast du da irgendwie einen Ansatz oder gibt es irgendwelche ersten Ansätze von, also Leuchttürme, irgendwelche Landwirte, die das gut machen, die irgendwie ihre Kommune gut mitnehmen?
Ja, also gibt ja schon mittlerweile über Social Media viele Agrarblogger, ne? Jetzt war auch Digital Future Award Verleihung in Berlin von Agra heute. Da war ich unter anderem auch mit dem Roadtrip nominiert. Und da wurden 3 Leuchttürme quasi gewählt. So unter Skadis Farm Life zum Beispiel, das ist ein cooler Blog, eine junge Frau, die den Betrieb ihrer Eltern übernimmt jetzt, also in der Ausbildung noch ist. Ist ein Biobetrieb auch und sie erzählt wirklich auch von allem, so wie es ihr dabei ergeht, wie es in der Ausbildung ist, wie es auf dem Betrieb ist, was aktuell anfällt. Also super authentisch, super sympathische Frau. Und das ist mit ein Weg, aber ist ja auch nicht der goldene Weg. Also irgendwie jeder Betrieb muss so seinen eigenen Weg finden. Aber das was, ja, Kommunikation fängt quasi an der Theke an, ne? Also ich selber habe auf meinem Laptop hinten draufstehen, irgendwie eine Reise durch die Landwirtschaft, das ist ja so mein Motto. Mhm. Ich klappe das in der Bahn auf, zack, die im Vierer sprechen dich an, so, hä, haben Sie was mit Landwirtschaft zu tun? Ja. Und dann ergibt sich das. Selbst da fängt Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz an. Und jeder Betriebsleiter muss für sich halt entscheiden. Ne? Bin ich der Typ, der vor die Kamera will, der vielleicht was erzählen will? Habe ich Bock, mit meinem Handy durch den Stall zu laufen und dabei Bilder zu machen? Oder bin ich eher der Typ, der vielleicht einen Blog betreiben möchte, der mal vielleicht die Presse einladen will, der vielleicht einfach auch nur ein Hofschild anflockt und einfach sagt so, hey, hier ist Bauer Hermann, das ist meine Familie und wir bewirtschaften den Betrieb hier, müssen uns einfrieden, weil die ASP-Seuche naht. Aber ruf gerne die und die Nummer an und wir sind immer offen für einen Besuch oder so. Selbst das ist irgendwie so ein minimales Ding, was man machen kann. Dann ist natürlich so dieser ganze Kreislauf drumherum, Verbände, Arbeitsgruppen und so, übergeordnete Personen, die einfach sich auch um Öffentlichkeitsarbeit und transparente Darstellung kümmern müssen, weil wie du schon sagst, der Landwirt hat halt echt viel zu tun.
Ja, das ist es halt. Also ich kenne noch, wie heißt denn dieses Format noch, ein CDF, das gab's lange, da gab's auch hier aus Dürren wollte ich gerade sagen. Nee, Dülm. Aus,
ach, du meinst aus, das mit dieser Superkuh?
Nee, in Dülm, ich weiß nicht, ob es Dülm jetzt ist, aber da gibt es diese Landwirtschaftsfamilie, die auch Wasserbüffel haben. Ach, ich muss das.
Du meinst aber nicht Land und Lecker im WDR, oder?
Nee. Das ist WDR. Aber das war natürlich ein Glücksfall für die Familie jetzt als Landwirte, dass sie dann eben die Aufmerksamkeit eben durch den ZDF bekommen haben, ne?
Ja, und ich ganz ehrlich, ich meine, ich kriege das ja selber mit, ne? Also es ist auch sehr medienwirksam, der Erklärbauer-Blog. Die Film- und Fernsehbranche, die haben da Bock drauf. Da draußen gibt es die geilsten Geschichten. Ne? Ich muss mich so an Bauer Franz erinnern, da aus dem Allgäu, wo wir auch mit dem Roadtrip Agrar waren. Der macht so eine Fitness-Challenge auf seinem Betrieb, ne? Dann so eine Treckergabel, da kannst du dich daran hochziehen, so ein paar Klimmzüge machen und so. Die haben halt die geilsten Fitnessgeräte. Sagt er, bevor die ins Fitnessstudio gehen, die Nachbarn sollen die besser zu uns auf den Hof kommen und ein bisschen mitarbeiten. Das ist deren Fitnessstudio. Und hat er so coole YouTube-Videos rausgemacht. Ja, da gibt es die geilsten Geschichten zu erzählen. Ne?
Ja. Ich glaube, das hieß die Büffel Ranch. Doku-Soap, die vom ZDF ausgestrahlt wurde zwischen 2012 und 2016. Jetzt muss ich nur noch diesen Bauernhof finden.
Ja, apropos Eigenwerbung, ich habe bei Land und Lecker mitgemacht. Das ist so eine Kochsendung am WDR. 25.05. Ausstrahlung.
Ach so, kommt jetzt noch.
Kommt
okay,
jetzt
okay. Also das muss ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen. 25.05.
25.05. ist ein Montag, 20.15 Uhr im WDR.
Im WDR.
Genau.
Wer ist da der? Warte, wer macht das noch? Lava Lichter? Nee, keiner von denen, ne?
Nee, das
aber
ist.
Aber wer ist das denn noch?
Nee, das ist kein Koch, der dabei ist. Das ist ja so, du quasi landwirtschaftliche Betriebe und dann fahren die mit ihrem Bus rum und wir besuchen jeden aus dieser Staffel, ne? Also jeder, der da mitmacht, den besuchen wir und dann wird man da bekocht und selber muss man die halt auch einmal bekochen.
Genau. Kocht man im Bus?
Nee, man kocht bei sich zu Hause.
Nee, das ist wie das perfekte Dinner, nur
das wäre so ein geiler Van oder
mit Landwind.
Und dann ist das Ganze aber auch noch so, da wird auch noch ein bisschen erzählt, so über die Person und genau. So, ne?
Ja, ich bin jetzt in der Special-Sendung Lebensträume heißt die. Das ist quasi alles vier Teilnehmer, die das so ein bisschen anders machen als andere.
Okay, dann können wir also gespannt bleiben.
Ja.
Was das Special bei dir ist. Sehr gut.
Ja, du bist schon, oh sorry, das wollte ich noch kurz sagen, weil zum Thema Fernsehen, bist du auch jetzt mittlerweile schon so ein alter Hase, weil vom WDR haben wir ja auch noch so ein Interview-Schnipsel gefunden, der ist auch noch nicht so alt, ne? Nee, ich glaube aus dem Juli 19 oder so, wo es dann um die Dürre auch ging, ne?
Und welche, hier und heute.
Welches Ausmaß hat, also das ist für dich auch überhaupt kein Problem, so, oder?
Nee, also ich finde es tatsächlich auch ganz cool und bin da auch so gar nicht mehr nervös. Ich glaube, das hat dieser Roadtrip Agrar auch gebracht, weil wir da auch wirklich, oder ich da auch viel vor der Kamera stand. Und weil das einfach so mein Ding ist, ne? Und ob ich jetzt da vor der Kamera drüber quatsche oder mit den Leuten im Vierer in der Bahn oder abends an der Theke, ich quatsche einfach jeden gerne über meine Leidenschaft Landwirtschaft voll.
Hast du denn schon Podcast gemacht?
Nee, aber ich habe das schon überlegt.
Simon, das ist gut, ne?
Anni, du wurdest ja beim WDR von einem Mann interviewt, ne? Von dem Moderator da.
Ja.
Der hatte ein Tattoo. Ist dir das aufgefallen?
Nee.
Schönes Tribal auf dem Arm. Klasse Ding.
Ja, das sah schon
also echt. Also man konnte so den Ansatz sehen.
Ja, das finde ich
mal reingucken im Beitrag.
Ja, hatte der. Das finde ich auch mal böse, ey. So ein Tribal auf dem Oberarm und dann siehst du halt ein Poloshirt an, dann siehst du hier so noch
so
leicht.
Was?
So ein Tribal.
Was ist ein Tribal?
So ähnlich wie so ein Arschgeweih. Das sind doch meistens diese, sowas da. Weil Daniel darf das ja natürlich als allererster behaupten. Daniel hat ja zwei, drei Farbtupfer. Aber das ist mir sofort aufgefallen, als wir heute noch in den Beitrag reingeguckt haben. Da musste ich leicht schmunzeln.
Ja, und zum Thema Off-Text, der Büffelhof heißt Kragemann. Büffelhof Kragemann das muss ich jetzt noch kurz sagen, nicht, dass ich das hier falsch sage. Auf jeden Fall, die waren da, also die waren in dieser Staffel in Bocholt sitzen die.
Ja, cool. Ja, Namen kann ich mir schlecht merken.
Und da möchte ich eigentlich gerne mal hin, weil die machen halt auch so Führungen und ich finde diese Wasserbüffel so toll. Ich hätte gerne einen eigenen Wasserbüffel, den ich dann...
Neben deinem Rhodesian?
Ja, okay. Und der dürfte dann auch, nee, der darf nicht auf dem Sofa liegen.
Da brauchst du wahrscheinlich auch eine größere Tüte wegen der Kotrunde, ne?
Ja, aber so ein Wasserbüffel finde ich so toll. Das ist auch so mein Traum eigentlich. Also mein Traum wäre wirklich so ein, ich meine, ich werde kein Landwirt mehr. Ich scheue jetzt aber auch die Arbeit nicht. Aber irgendwie
so, hast du schon mal auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet?
Ja, ich sag ja, in meiner Heimat bin ich direkt neben so einem Bauernhof aufgewachsen. Ja, und ich kenne auch Kuhställe und Schweineställe und der hatte auch Hühner und so und dann auch immer Gänse zum Herbst, damit er die im Winter schlachten konnte. Also ich kenne das alles, ne? Ich kenne das halt auch, wie gesagt, wie so ein Huhn ohne Kopf durch die Gegend läuft und so. Also da bin ich schon bewandert und auch mein Vater hat früher auf einer Pferderanch gearbeitet und da bin ich dann auch immer am Wochenende nach Hause gefahren und habe diese 12 Pferdeställe damit ausgemistet, ne? Und das ist auch immer schön und das erdet.
Ja,
das erdet total und das ist auch schön, wenn die danach wieder reingehen, alles riecht schön frisch nach Heu und so, man weiß, was man getan hat, finde ich super und das wäre so mein Traum, so ein Gnadenhof oder so ein Tierhof zu haben, wo man irgendwie so Tieren so eine Zuflucht geben kann. So. Irgendwie auch so ein Lebenstraum. Aber zum Kotten heute kaufen und das machen, unbezahlbar, glaube ich. Simon.
Ich finde, wir drei Hübschen sollten mal eine Kleinigkeit spielen.
Oh ja. Ja, wir Möchtest du schon auspacken?
Ja, oder? Ja. Ich muss an dieser Stelle kurz meine Nachbarin Mathilde grüßen, die dieses Spiel überhaupt ermöglicht hat. Sie ist, jetzt sage ich was, 4 oder 5 Jahre alt, Mathilde, bitte halt's mir nicht vor, falls ich mich vertan habe. Aber passend zum Thema spielen wir heute Blinde Kuh. Es ist nicht das Original Blinde Kuh, was man sonst kennt mit Augen verbinden und irgendwas finden. Das ist, glaube ich, das Original. Wir machen Blinde Kuh mit Augen verbinden und Ertasten von Gegenständen.
Gutes fürs Alter
3 bis 7. Ich finde, 28 minus 5 vielleicht bei mir auch ein bisschen mehr, dann passe ich auch wieder in das Altersschema rein.
Apropos 5, wenn du sagst, Männer sind immer so 5 Jahre hinterher, wie alt ist dein Freund?
37.
Gut. Ja, aber dann bist du wenigstens strikt, was das angeht. Das finde ich schon gut. Ja. Man muss auch dazu stehen.
Straight, ne? Ja. So, ist so. Die Frage, wer denn spielen will. Wir haben hier 2 wunderschöne Brillen aus Pappe. Mit Kuhgesichtern, wo die Kuh schön über die Sonnenbrille
schielt. Man kann spicken, ne? Das finde ich nicht gut.
Ja, wir sind so ehrlich, wir spicken nicht.
Ja, ja.
Also ich spiele gerne, aber es ist halt so ein bisschen verfälscht. Ich habe eben so ein bisschen vorbereitet. Es gibt nämlich nur Dinge aus der Landwirtschaft,
dann
also Tiere und Dinge vom Hof. Ja, also eigentlich müsstet ihr spielen.
Ja, wir spielen.
Und dann machen wir vielleicht
da kann ich mich nur lächerlich machen.
Dann machen wir vielleicht so, Daniel, vielleicht fängst du einfach an und dann 3 hintereinander oder 2? Machen wir 2, würde ich sagen. 3 dauert viel zu lange.
Oh Gott, nein.
Zieh mal deine Brille ab und zieh mal hier so eine wunderschöne Kuhmaske auf, damit ich erstmal ein Foto machen kann. Och, ich glaube, du musst hinten auch nochmal ein bisschen aufmachen, weil es zu eng sein wird. Das ist für den Kopf von der, ist für den Kopf von der 4-5-Jährigen.
Das wird nichts.
Nee, du musst schon vor die Augen packen, das Ding.
Oh Mann, wieso?
Und dann lasse ich dich hier gleich mal.
Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das auch hinkriegen, dass man da nicht durchgucken kann.
Das sieht sehr cool aus.
Daniel. Oh nee, das ist aber schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man nämlich hier, da kann man durchgucken. Hier.
Ja, dann mach die Augen zu.
Mach die Augen zu.
Ja, okay.
Sei fair.
Ja, weil das, ich bin ja fair, deswegen sage ich ja, dass man da schon durchgucken kann.
Du kannst auch gerne Fotos machen, ne?
Ja.
Nein.
Ich bin gerade schon auf den Geschmack gekommen und habe so gedacht, okay, die beiden.
Ich habe mich jetzt hier mal rüberbegeben zum guten Daniel.
Ja. Ich mach die Augen einfach
zu. Komm mal ein bisschen näher ruhig ans Mikro, dann kannst du auch ein bisschen darüber reden.
Ich hab die Augen zu.
Oh. Die Box
warte.
Links neben dir. Nimm mir mal den ersten von den 2 Gegenständen raus.
Oh, die sind ja 2D, Alter.
In 2D, genau.
Wie soll man das denn machen?
Und dann erzähl den Zuschauern doch mal ein bisschen, was du fühlst. Du bist so ein Mann mit schönen weichen
Händen. Ja, apropos Mann, wenn ich hier was fühle.
Was hast du denn da in der Hand? Sag's ruhig.
Naja, so ein Stängel, ne?
Nibbel.
Kleines Zipferli.
Also es hat im Entferntesten auch was mit der Landwirtschaft zu tun.
Ich habe es tatsächlich noch gar nicht gesehen. Du hast das mit deinen Pranken so verdeckt.
Oh, Daniel hat doch so filigrane Hände.
So. Ja gut, okay. Dann das hier ist der Zippel. Das ist symmetrisch. Ja, das muss irgendeine Frucht sein.
Ja.
Würde ich jetzt mal tippen. Ich würde jetzt mal sagen, das ist... Ja Gott, ey. Ist ein Apfel?
Jo.
Ey, wow.
Sehr gut.
Ist das ein Apfel?
Ist korrekt.
Oh, geil.
Wow.
Hat es dein Hund verraten?
Und das ist mein Hund.
Hallo. Dann nimm mal noch einen zweiten.
Okay, einen zweiten.
Oh. Parker, geh mal zu Anni.
Komm her.
Wo ist das Mikro?
Die hat auch einen Hund.
Willst du auch?
So, was? Oh Gott, was ist das denn? Moment mal. Hat jeder gesehen hier?
Jo.
Gut.
Jo, kennen wir.
Oh Gott. Okay, der Apfel war tatsächlich dann irgendwann einfach. Oh Gott. Nee, da komme ich nicht drauf. Was könnte
du hast heute schon so viel drüber erzählt.
Was könnte das denn sein? Nee, das darf es nicht sein. Das setzt mich noch mehr unter Druck. Oh nee. Also ich würde jetzt erstmal behaupten, das ist wahrscheinlich aufgrund der Nichtsymmetrie irgendwie ein Tier? Oh Gott.
Sieht doch einfach so grandios aus, dieses Bild.
Was kann
voll tätowiert wieder mit einer richtig albernen Kuhmaske auf und im Hintergrund steht der Hund völlig orientierungslos.
Schämt sich, glaube ich, für sein Härchen.
Keine Ahnung. Was weiß ich, ey, ist das ein Hahn?
Ja.
Ehrlich jetzt?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ich habe das nur hier unten.
Sag mal, guckst du zum Schluss eigentlich dann durch deine...
Nee, ja. Mach ich nur.
Ich weiß es nicht.
Ganz ehrlich,
ich guck rein. Das mache ich nicht. Ich bin sehr ehrgeizig, was es angeht, aber ich würde nie hier Cheaten und betrügen. Das meine ich nicht. Das meine ich wirklich nicht. Ja, hier unten, da dran, eigentlich einfach so hier. Ist das ein Hahn oder ein Huhn?
Ein Hahn.
Quatsch, das ist sogar ein Hahn.
Kann ich nicht beurteilen, aber...
Ja, gut.
Oh. Eieiei. Möchtest du die?
Ich lasse das nochmal auf, weil
falls es ein Stechen gibt.
Ich gucke jetzt auch nicht rein. Ich habe das jetzt direkt den Deckel drauf gemacht.
Das ist ja echt fies.
Ah, geil, echt? Ich habe es wirklich nur hier dran erraten. Oh.
Also ich kann auch durch die Mitte leider nicht gucken. Das heißt, ich kann ja gar nicht schummeln.
Kannst du nicht hier irgendwie links, warte mal, so links und rechts?
So, nicht erschrecken. Ja, cool. Die zuckt nicht.
Ja?
Daniel auch nochmal. So, Daniel, bitte kommentieren.
Achso, ich bin jetzt dran. Naja gut, sie greift erstmal in die Ravensburger Kiste, ne? Okay, was sehen wir da? Hältst du es einmal kurz hoch?
Ah, wo ist der hoch?
Dafür musst du... Okay.
Müssen wir vielleicht noch ein bisschen was zu...
Ist das fies, was ich da in der Hand habe?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, es hat sehr, sehr entfernt was mit Landwirtschaft zu tun. Ja, genau.
Also ich wusste nicht, dass das noch drin ist.
Ja, aber vielleicht errät es.
Ist auch ein Gegenstand aus dem täglichen Gebrauch.
Ah, ein Regenschirm?
Korrekt.
Vollkommen richtig.
Das ist korrekt.
Dann, ja, die Box steht immer noch links von dir, genau.
Ich halte mal kurz auf, genau.
Nicht reingucken, Herr Schlemmer.
Oh, da weiß ich, glaube ich, sofort, was das ist.
Nee, warte mal. Ja, doch.
Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Braten oder so. Oder eine Forke.
Na?
Irgendwie so ein...
Was ist, wenn ich dir sage, dass der erste Begriff, den du genannt hast, schon direkt richtig war?
Spaten.
Ja, siehst du, also gehen wir jetzt ins Stechen.
Okay, dann zieht mal beide die Maske, lass die mal auf.
Ja, wir nehmen sie jetzt einfach zeitgleich und wer es zuerst errät, hat dann den Punkt.
Wir nehmen zeitgleich.
Ja, ich mach runter. Ja, also ich greife jetzt auch einfach mal rein hier.
Jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden.
Okay, ich hab eins. So, jetzt müssen wir mal schnell.
Und fühlen.
Wenn es natürlich falsch ist,
müssen wir dann nochmal. Du kannst ja spickern.
Wer?
Du.
Ich spicker nicht. Ich hab Daniel
gerade an der Nase berührt.
Ich mach das nicht.
Das war sehr intensiv.
Irgendwas hat Beine, oder?
Ich halte es auch weiter weg, damit ich das gar nicht erst sehen kann.
Was hat dein Kopf?
Oh Gott, das könnte hier irgendein...
Oh Gott.
Schön ins Mikro reden, ne? Ist ja ein Podcast. Was ist ein Audioformat.
Oh. Ja, ich weiß ja gar nicht, wo das Mikro ist.
Ja, ist genau richtig.
Die Orientierung verloren.
Ist das hier ein Schnorbel oder was ist das hier?
Eigentlich müsste ich dir wieder was sagen. Ist also ihr habt beide Tiere.
Ja.
Und eins davon ein stammt nicht zwingend vom Bauernhof.
Okay.
Ja.
Ich hab's schon gedacht. Was? Ja, weil das kann kein Nutztier sein. Das ist komisch.
Und Anni, du hast ein großes Tier und Daniel hat ein sehr kleines Tier.
Ein Kamel?
Ja.
Nee.
Doch.
Oh, verdammt.
Geil.
Oh, Scheiße, was ist
Guck mal,
das?
Ich hatte nur ein landwirtschaftliches Objekt. Und das war der Spaten.
Ja, und ich bin hier immer noch.
Spaten, Kamel und Regenschirm.
Das hier ist
Horn, Apfel und...
das hier ist irgendein Vogel.
Anni, kannst du auch gerne abnehmen, wenn du magst.
Ach so. Du hast schon gewonnen.
Das könnte ein Schnabel sein.
Nee, den Schnabel hältst du in der anderen Hand.
Ich kann mich so mit einer Kuh identifizieren.
Ja, davon. Ja, das ist der Schnabel.
Dass ich das Ding schon auf.
So rum ist das richtig?
Ja. Jetzt guckt das hier gerade Anni an.
Ist das eine Ente? Ah, scheiße.
Der Enterich.
Ja gut, ich bin wenigstens noch drauf gekommen. Also eigentlich 3-3.
Ich hab schon gedacht.
Aber okay. Du hast gewonnen, du bist schneller dran. Ich hab echt gedacht, das hier ist die. Naja, damit ist sie zu Ende. Die
gibt's auch noch viel mehr, aber die habt ihr ja alle rausgenommen.
Winning
eine
Streak.
Säge, ein Handschuh und.
Aber eine Säge hätte ja auch was mit Landwirtschaft zu tun.
Ja, ich war mir nicht so sicher.
Ja, mehr als ein
Kamel.
Und ein Regenschirm.
Da waren ein paar Joker drin. Aber das hat dir anscheinend nichts ausgemacht.
Ja.
Nee. Ich kenne mich auch außerhalb der Landwirtschaft.
Du musst eigentlich immer ich spielen.
Weil ich die Dinger kannte, ich habe das schon mal mit meiner Nachbarin gezockt. Nein, du redst. Ja, okay, komm, setz mir die Maske auf.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Zu guter Letzt sollten wir mal noch über dein aktuelles Projekt sprechen. Die Bauernbox.
Die Bauernbox.
Was ist denn die Bauernbox?
Ja, genau, erzähl mal ein bisschen.
Ja, wir haben ja schon so viel drüber gesprochen, dass...
Digital,
genau. Und dass Landwirtschaft so untransparent ist und dass die eigentlich wissen wollen, wo kommt das Essen eigentlich her und dass ich erst die Erfahrung machen musste, dass das gar nicht im Supermarktregal wächst. Und nach diesem ganzen Weg, den ich jetzt gegangen bin, von Amerika über Agrarstudium, landwirtschaftliche Ausbildung, habe ich gedacht, das, was uns verbindet, Landwirtschaft und Konsument, ist das Essen. Und da sollten wir sehr bewusst auswählen, was wir essen. Und das möchte ich gerne ganz transparent erzählen. Mit Annis Bauernbox und somit nachher auch die ganzen Lebensmittel in einer Box an den Endkonsumenten bringen.
Hätte ich gleich, bevor wir da so ein bisschen ins Detail gehen, die erste Frage, ich jetzt dummer Konsument, ja? Kann ich mir jetzt bei dir so eine, was weiß ich, so eine Flatrate irgendwie bestellen, die sage, ich möchte gerne jeden Montag einen Gemüsekorb haben?
Ja, also du kannst eine Basisbox bestellen.
Ja.
Du kannst quasi sagen, ich möchte jeden Montag nicht, sondern Dienstag. Jeden Dienstag möchte ich gerne zwei Liter Milch, die du so gerne trinkst. Habe ich gerade erfahren.
Ja.
Echte Milch.
Und keine Ahnung was, du gerne jeden Dienstag haben möchtest und kannst dann jeden Sonntag noch auffüllen und sagen, okay, nächsten Dienstag hätte ich gerne als Special in der Box noch Äpfel oder Gemüse oder möchte noch irgendwas anderes dazulegen. Wir haben Mehle, also mittlerweile über 250 Produkte, Quinoa aus Havixbeck, also auch echt coole, fancy Produkte, was man so gar nicht erst glaubt.
Ach echt? Aus Quinoa
aus Havixbeck?
Ja, weil ich mir da überlege, ich möchte mir gerne so einen Korb zusammenstellen. Ich sage, ich möchte immer Gemüse der Saison haben, also was gerade eben so wächst und möchte dann genau sowas, das ist natürlich mega geil, Quinoa dann auch aus der Region und das würde ich gerne eben so machen, dass ich das jetzt nicht immer wieder neu bestimme, sondern dass ich dann sagen kann, okay, jeden Dienstag hätte ich das gern.
Ja, aus der Region ist ja eh das Stichwort, also 50 Kilometer Umkreis werden die Produkte bei uns produziert und dann packen wir nachher alles in deine Box rein und du kannst halt ja, diese Basisbox packen und kannst es dann ja erweitern um das, was du in dieser Woche dazu haben möchtest. Aber der USP ist auch der, dass du selber entscheidest, was reinkommt. Ne?
Unique also, Selling Proposition müssen wir mal erklären, weil wir haben eine sehr breite Hörerschaft von bis. Also ja, die können mit so USP und weiter nichts anfangen.
Alleinstellungsmerkmal. Ja, das Alleinstellungsmerkmal ist das, dass du selber entscheidest, was reinkommt. Ne? Es gibt ja, also viele kommen ja immer und sagen, wieso, das gibt's doch schon. Ne?
Ja, ja.
Und ja, klar, ja, es gibt viele.
Ökonus macht das.
Ist doch Hello Fresh.
Ja, aber ja.
Genau, viele Landwirte oder auch Betriebe, die schon so ihre Kisten packen. Auch, das finde ich auch cool. Aber bei uns ist es halt so, dass wir viele landwirtschaftliche Produkte vereinen. Also wir haben mittlerweile über 20 landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Produkte dort anbieten und du wirklich selber entscheiden kannst, was für ein Produkt du jetzt in deiner Box haben willst und kaufst halt nicht nach Warenwert, sondern du kaufst halt das, was es am Ende auch kostet, ne? Und nicht diese 25-Euro Kisten oder so und dann ist alles drin, was gerade Saison hat, sondern du entscheidest, was reinkommt und was es am Ende auch kostet.
Na gut, also es wird einfach aufaddiert, je nachdem welche Produkte.
Okay. Genau, also es funktioniert genau wie in jedem Online-Shop auch oder wie im Supermarktregal. Du rennst mit deinem Korb rein, packst dann rein, was du haben willst und am Ende kostet es, was es kostet.
Das gibt's in Münster aktuell.
Genau, aktuell sind wir in Münster, haben das Lager in Handorf, packen das und dann kommt's bis in die Innenstadt. Wir sind an 4 Verteilstandorten, also der vierte kommt jetzt dazu, in den Unverpacktläden, Hammerstraße, Langemarkstraße, jetzt bald Warndorfer Straße und bei Rosenfreitag in Handorf. Und da kannst du es dir dann abholen, das ist auch Alleinstellungsmerkmal. Weil der Punkt ist ja der, die Boxen werden von den einzelnen Betrieben ja gerne dann auch mit Lieferfahrzeug etc. bis zur Haustür geliefert. Mhm. Und wenn du jetzt sagen würdest, du würdest dir von den verschiedenen Bauern die Boxen anliefern lassen, ne, der eine liefert dir die Gemüsebox, der andere liefert dir die Eier, der nächste liefert dir die Milch, dann hast du am Ende dann 3 Lieferwagen, die einmal am Tag vorfahren und dir deine Box vor die Tür stellen. Ne? Und das fassen wir halt zusammen und du holst es dir auch selber ab. Ne? Kannst du entscheiden, ob du mit dem Rad oder mit dem Auto hinfährst und es dir von den Boxen einen Stopp, so nennen wir die Verteilstandorte, abholst. Oder du sagst halt, du lässt dir das mit den letzten Heroes nach Hause fahren, dann kannst du es dir auch mit dem Fahrrad bis nach Hause liefern lassen.
Vom Biss, für jeden was dabei.
Ja.
Das heißt, ich gehe, wo gehe ich hin? Auf welche Seite?
Online? Bauernbox.com.
Bauernbox.com.
Genau.
Und dann fange ich an,
mir meine Box zusammen. Und dann wirst du da so durchgeleitet bis zum Bezahlen.
Bis zum bitteren Ende.
Bis zum bitteren
Ende. Bis die
Ende.
Box ankommt. Ja, cool.
Ja,
finde ich definitiv groß und unterstützenswert. Wie wird's denn so Hand aufs Herz, wie wird's denn angenommen? Seit wann gibt's die?
Also die Idee 2,5 Jahre, dann im März bin ich damit an den Start gegangen, 27. März letztes Jahr, also 2019. Also,
knapp ein Jahr bald.
Genau, da war das Ding aber noch ein bisschen anders, da stand ich selber vor Ort und habe dir die Box dann gegeben, zu einem ganz kleinen Zeitfenster und wir wollen es ja konsumerfreundlich und auch breite massentauglich machen. Ist es so, dass du jetzt über die Lagerkühlschränke den ganzen Tag über abholen kannst, ne? Genau, das ist jetzt ungefähr so seit August 2019. Und jetzt haben wir noch so diese Neuerung mit der Basisbox, dass du quasi dann dein Abo vollfüllen kannst. Das wird jetzt umgesetzt zu Februar. Und dann muss natürlich die Kundschaft steigen und die Leute müssen dann ihre Boxen bestellen.
Ja, 20 Betriebe in der kurzen Zeit, finde ich, ist ja eigentlich schon ordentlich. Voll. Also das Angebot ist da, ich habe eine ordentliche Auswahl, daran sollte es nicht scheitern.
Ja, ich glaube immer diese
mein Löffel.
Hoppala. Dieser Convenience.
Kleine Löffel, ne?
Ja. Du bitte. Ja, der Convenience-Gedanke, das meine ich halt. So ein Abo wäre halt super, weil wenn ich mir immer jede Woche quasi das neu zusammenstellen muss, das ist natürlich doof, aber wenn du so ein Abo hast und kriegst dann diese Basisbox immer, und dann kann ich aber sagen, oh ja, jetzt habe ich Bock auf Quinoa. Finde ich geil. Muss ich auf jeden Fall nochmal, muss ich auf jeden Fall mal testen, ja.
Nee, also ich musste auch so ein bisschen dazulernen. Ich habe tatsächlich von mir aus entschieden immer gedacht, so ein Abo-System bindet mich zu sehr, hätte ich keinen Bock drauf. Ich bin auch so ein Typ, der vergisst das dann abzubestellen, dann bin ich im Urlaub, steht da doch die Box. Das ist dann, war so mein Ding, aber viele haben dann entgegengebracht, dass sie das doch wöchentlich haben wollen und gerne dann auch das Abo-System haben wollen. Deswegen führen wir das jetzt auch ein. Ja, das Ding muss ich halt auch entwickeln.
Kann ich nicht auch markieren irgendwie, hey, Anni, ich bin da im Urlaub, ich würde gern 2 Wochen aussetzen.
Genau, mit dem Abo-System kannst du das dann machen. Ja, das und du kannst auch selber entscheiden, in welchem Rhythmus du das bekommst. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, ich brauche das nur alle 14 Tage oder so, dann entscheidest du halt, dass es alle
14 Tage Single-Haushalt, 2 Leute, 3 Leute.
Genau, aber das bedarf halt auch Planung. Also damit selber, ich war so ein Typ, ja gut, wenn du Kühlschrank leer ist, gehst du eh schnell einkaufen.
Ja, ja.
Aber das bedarf natürlich, weil du musst sonntags bestellen für dienstags und mittwochs für freitags. Das heißt, du musst schon 2 Tage vorplanen, was du dann damit machen willst auch, ne? Gerade wenn frische Produkte dabei sind.
Gibt's die Bauernbox auch für Unternehmen?
Genau, also bieten wir den Unternehmern, weil statistisch gesehen fährst du ja nach der Arbeit einkaufen und dann hast du quasi ja keine Wahl, weil du nimmst ja den, der auf dem Weg nach Hause liegt, den Einkaufsladen. Und wir bringen dir quasi die Auswahl bis an den Arbeitsplatz. Das heißt, du bestellst ganz easy per Internet deine Box und wir bringen es dir bis ins Büro, wenn ein paar Kollegen dran interessiert sind. Lohnt sich das natürlich für uns mehr und dann können wir da auch eine Abholstation einrichten.
Es ist eigentlich nur ein anderer Ort sozusagen. Also es geht immer noch an den Endkonsumenten. Also ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass wir beispielsweise als Digitalhub sagen, okay, wir hätten gern Möhren, weil die kann man so auch gut knabbern. Und ja, im Zweifel, was wächst hier noch an den Bäume? Kirschen im Sommer und Bananen, Äpfel,
Bananen.
Wächst ja noch so an
Bananen aus Münster.
Das war ein Scherz. Also wenn es Quinoa gibt, gibt es auch bald Bananen.
Avocado,
es
wird doch eh immer wärmer. Bananen,
also ich freue mich auf Avocado-Bäume und Bananenbäume.
Zitronen,
Stauden.
Simon, alles regional.
Nee, genau, aber, alles regional.
Aber das wäre theoretisch auch denkbar. So wie ich jetzt vom Superbiomarkt meine Obstkiste kriege, wieso kriege ich nicht meine Gemüsekiste fürs Unternehmen?
Genau.
Für so Fingerfood-Gedöns.
Klar, und dann bestellen die Kollegen noch ihre Box für zu Hause mit.
Ja.
Ist ja alles geritzt.
Ja, das wäre super. Ja. Das würde ich direkt machen.
Tja,
that's
toll.
That's the plan.
Vielleicht
aber das ist ein tolles Beispiel dafür, um mal so zu hören, wie man so diese... Hey, wie soll man sagen, diese Naturverbundenheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben jetzt das Business und dazwischen geschaltet dann eben so die neuen digitalen Möglichkeiten nutzt. Bist du da auch so ein bisschen firm drin? Hast du dich da reingefrickelt oder hast du gesagt, das lasse ich jetzt alles irgendwie extern so entwickeln und gebe halt quasi jetzt nur so meine Struktur oder meine Strategie vor, die ich so verfolge? Oder hast du dich dann, beschäftigst du dich zum Beispiel auch mehr so mit den Daten, okay, wo bestellen die, was kannst du daraus vielleicht was ableiten, also ich meine jetzt nicht hochprofessionell so wie ein Datenanalyst, aber so, dass du für dich irgendwie auch aus Daten irgendwie Mehrwerte ziehen kannst.
Voll, also ich habe mich da voll reingefrickelt, ich habe die Idee ja 2,5 Jahre auch vom Grundsatz entwickelt, mich auch damit beschäftigt, auf welchem, keine Ahnung, welches Shop-System nimmt man am besten, ne, habe mich viel mit vielen Firmen ausgetauscht, vielen Freelancern und mich dann letztendlich für 2 auch aus Münster entschieden, 2 Freelancer, die das mit mir zusammen gemacht haben, ne, Stadtrand Bengel, wenn man die kennt, genau, der Ben Gerz hat das Design dafür gemacht. Und genau, und habe mich dann natürlich auch in das System reingefrickelt, weil letztendlich ist es wie beim Betrieb, ne? Wenn die Fütterung kaputt geht, muss ich die selber reparieren, weil da ist dann der Servicetechniker wahrscheinlich nicht so schnell. Und so ist das hier auch, ne? Wenn da irgendwas hops geht, dann muss ich auch schnell zur Stelle sein und zumindest verstehen, worum es geht und wen ich anrufen muss. Ne?
Womit ist die Seite gemacht?
Die Seite ist eine ganz normale Kubukume-Shop-System, aber ist neu, also quasi das Design ist neu geschrieben oder ist.
Und wahrscheinlich mit der einen oder anderen Selbstentwicklung
hier und da
für deine Bedürfnisse.
Genau. Ja. Simon, wolltest du auch einen Workshop machen?
Nee, im Anschluss? Ich erinnere mich auch noch, wir saßen hier mal dran und irgendwie war eine Anzeige von dem Bild damals irgendwie falsch. Das war ein Kuhbild und irgendwie wolltest du das Bild haben. Nee, das war nicht falsch, du wolltest das Bild nur irgendwie haben, glaube ich, für eine Präsentation. Das war das erste Mal, glaube ich, dass wir Kontakt hatten.
Genau.
Und das war während der Kickstarter-Weekend-Geschichte.
Stimmt, genau, da wollte ich das für das Pitch-Deck haben.
Das war so ein richtig witziges Kuhbild.
Ja, das war dieses Error-Bild. Da fliegt so, ist so eine Kuh mit so blonden Haaren und dann so ein Wind und dann sagt er so, sorry, bist auf der falschen
Seite. Diese 404-Seite, wenn es den Fahrt nicht mehr gibt.
Genau.
Ja.
Ja, stimmt.
Und da meinte Simon, er guckt nicht mehr auf den Shop selber, sondern gibt immer nur Euro ein.
Ja. Aber du bist jetzt ja auch jemand, und das ist ja das Schöne an unserem Podcast, dass wir charakterlich, also es sind alles so unterschiedliche Charaktere und dieses Format ist einfach so schön und so toll. Und Simon und ich sind nochmal so dankbar, dass wir das machen dürfen, weil man sich einfach wirklich 2 Stunden mal konzentriert mit jemandem unterhalten kann. Und wo gibt's das heute noch? Das passiert ja auch selten. Aber so unterschiedlich die Charaktere sind, so gleich sind sie sich oft, was so diesen Drive angeht, so diese, was einem antreibt. Und du bist ja noch berufstätig, machst noch diesen Erklärbauer, machst jetzt diese Bauernbox. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Was treibt dich an? Wie regelst du das? Und wo nimmst du die Kraft her? Und vor allen Dingen, woraus ziehst du deine Kraft? Und was sind deine Ruhepole?
Boah, das ist also witzig. Gestern Abend hatte ich den Punkt noch. Das ist ja echt wie so eine Berg- und Talfahrt, ne? Also diesen Drive, den nehme ich echt aus Amerika. Also Santiago war einfach mein Drivegeber, würde ich sagen. Der hat mir die Richtung gezeigt. Und das hat mit mir so viel gemacht. Und was du gerade auch gesagt hast, das erdet einfach. Landwirtschaftliche Arbeit erdet. Und wenn ich da sonntags morgens im Kuhstall stehe, dann ist das für mich wie Yoga, ne? Also das holt mich so runter. Und du weißt da echt, was du tust und was du machst. Und diese Tiernähe, also deswegen, ich bin auch so ein richtiger Fan von tiergestützter Therapie und für mich ist das Therapie. Also wenn ich da im Kuhstall und auch bei meinen Pferden bin, das ist für mich tiergestützte Therapie. Und genau das gibt mir auch so diesen Ruhepol und die Energie wieder. Also wenn ich dann mich erden muss, dann hole ich den Hund und dann fahre ich zum Pferd und gehe einfach raus oder in den Kuhstall. Aber also das ist schon was anderes. Wenn ich jetzt mit Freundinnen spreche, die irgendwie 9-to-5, ne, dann lassen die ihren Stift liegen und so. Und ich schreibe um 23 Uhr irgendwie eine Nachricht vom Schreibtisch oder die letzte E-Mail oder so. Dann denke ich schon, Annika, du bist auf jeden Fall nicht normal. Aber das ist einfach geil. Also dieses Gefühl zu haben, was verändern zu können. Und so, ne, wir sprechen über Landwirtschaft und Zukunft und wie ernähren wir uns in Zukunft, wie wollen wir auch gerade alles in Einklang bringen, ne? Ich meine, wie du gerade schon mal kurz angerissen hast, ne, wird irgendwie alles wärmer, Klimawandel, Fridays for Future, also auch wieder 10.000 Schlagwörter, ja. Und irgendwie in diesem Drive mitzuschwimmen und was verändern zu können und eine Richtung vorzugeben, ist irgendwie geil. Und da hat mich das Unternehmertum voll gepackt, ne? Also, und dann aber auch wirklich so straight zu verfolgen. Also wir haben ja jetzt wirklich ganz klar auch mit der Annis Bauernbox Nachhaltigkeitsziele, die wir verfolgen und so. Das ist nicht immer einfach, die einzuhalten, um dann auch wirklich nachher unternehmerischen Erfolg zu erzielen, ne?
Kann man eigentlich, das kommt mir jetzt mal gerade so ein Gedankenblitz, Simon, du bist jetzt direkt mit einbezogen. Kann man eigentlich da, wo du arbeitest, ja? Wird da eigentlich, das klingt jetzt halt so ein bisschen naiv, aber wird dann immer mal so Hilfe gebraucht, so, dass man da mal so einen Tag so hospitiert und macht da mal
ihr
was?
Ihr seid herzlich eingeladen.
Können wir ein Praktikum machen?
Komm mit mir in Kuhstall.
Ich hätte Bock.
Können wir das mal irgendwie einrichten?
Auf jeden Fall.
Irgendwie, das geil. So in nächster Zeit würde ich das gerne mal machen.
Da können wir auch gut Content ballern.
Gibt's da für den Release vom Podcast? Gibt's da viele Tiere oder sind das jetzt nur Kühe? Oder?
Also auf dem Betrieb, wo ich arbeite, da gibt's jetzt nur Kühe, 120 Kühe.
Oh, geil. 120 Kühe streicheln. Oh, ich freue mich.
Dann nimm mir aber den ganzen Tag Zeit, ne?
Ja.
Also meine Lieblingskuh als Ocker, die können wir sofort streicheln. Wenn ich in den Stall komme, dann ist sie sofort da.
Oh, ja, das finde ich schön. Ja, also ich bin auf jeden Fall dabei. Für Simon spreche ich jetzt natürlich nicht, weiß er nicht, aber ich denke mal schon. Ja.
Gut.
Wo war die Frage denn ausreichend beantwortet, wo du deine Kraft hernimmst?
Also, für mich schon.
Ja, und er überzeugt dich ja jetzt selber davon. Ja.
Ja,
lass uns auch mal erden. Ich brauche das. Ich muss mal ein bisschen runterkommen.
Ja, gut. Ja, das weiß ich.
Und jetzt gibt's nochmal 10 schnelle Fragen mit Anni Ahlers. Du hast ein Stück Kuchen?
Ja, hier ist Kuchen.
Magst du lieber den Kirschkuchen mit Streusel?
Kirsche ist immer besser. Ich habe doch vorhin gesagt, Eskalationspotenzial 1000. Da sind Mandarinen drin, Mann.
Ich finde so ein Käsekuchen mit Mandarinen.
Mandarinen im Käsekuchen, Alter. Das gehört verboten. Warum steht sowas nicht auf dem Index?
Das muss ich kurz festhalten. Die Mandarine daneben.
Ja, Mandarinen.
Guck mal, da steht doch die Connect-Taste. Das muss hier verbunden werden, wieder der Käsekuchen mit der Mandarine. Okay, ja.
Die kann man aus der Dose. Dose.
Nein. Da wird bei dem Bäcker, wo ich einkaufen war, nur frischste Mandarine aus Deutschland benutzt. Mhm,
aus Münster, ne?
Ja, Münsteraner Mandarine, sagt man doch. Ja, 10 schnelle Fragen. Du entscheidest dich immer zwischen einem und einem anderen Begriff und los geht's. Ach ja, hier. Soja oder Kuh?
Kuchen.
Kuh.
Ach, Kuh.
Soja oder Kuh? Sozusagen echte Milch.
Kuh, echte Milch.
Okay. Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Stadt oder Land?
Land.
Im Lotto gewinnen oder 5 gute Freunde finden?
5 gute Freunde finden.
Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln.
Chaotisch oder ordentlich?
Oh, gibt's da eine Mitte?
Chaotisch. Oder.
Chaotisch.
Dusche oder Badewanne?
Badewanne.
Comedy oder Drama?
Drama.
Früh oder Spätaufsteher?
Früh.
Karriere oder Familie?
Karriere.
Und das waren schon 10 und hintenher noch, wie heißen sie? Fendt oder John Deere? So beides Traktor, oder? Die habe ich mir gerade noch einfallen lassen.
Oder weiß. Ja, komm, ich nehme den John Deere, dann gibt es mehr Klicks. Weil alle lieben Fendt und dann sagen die, buh, die hat John Deere gesagt. Ja.
Also da wird man schief angeguckt, wenn einer mit einem neuen John Deere vorbeikommt und Alufelgen.
Alufelgen, ja, dann wirst du schief angeguckt.
Sehr gut.
Sind wir schon am Ende?
Ich hatte mal Zeit, Kuchen zu essen, ne?
Ja.
Der Kuchen ist jetzt quasi näher.
Isst du mal deinen Kuchen auf? Und ich hätte eigentlich noch so eine finale Frage.
Hau raus.
Anni, du wirkst so geerdet. Bist viel draußen. Deine Kühe bringen dich runter. Wann gehst du so richtig an die Decke? Wann eskalierst du mal?
Boah, so 17 Mal am Tag.
Weil?
Wenn das nicht so läuft, wie mir das passt. Ich bin so ein richtig explosiver Typ. Voll. Ich mache jeden Tag Tal- und Bergfahrt. Wie können wir uns das vorstellen? Boah, ihr müsst mich mal im Kuhstall erleben.
Schmeißt du einen Stiefel über einen Acker?
Nee, so tatsächlich nicht.
Schreist du?
Ja.
Du fluchst?
Ja.
Eigentlich sollten wir das mal umdrehen und immer während des Podcasts live den Partner anrufen, weil der weiß dann immer noch am besten, welche Knöpfe man drücken muss und wo der andere dann so richtig eskaliert. Ja.
Aber es muss raus.
Ja, ich sag ja, also das muss raus.
Hier kannst du es auf jeden Fall
so ein Typ. Daniel ist auch so ein Typ. Ja, da fühle ich mich aber auch mittlerweile bekannt. Ich muss das aber auch raus. Ich lasse das einfach raus, ne? Also ich reg mich am Tag 3000 Mal auf über verschiedenste Dinge.
Wo ich mir denke.
Aber ich hinterfrage das auch schnell. Also dann ruder ich zurück und überleg mir, was war der Hintergrund? Habe ich mich jetzt ernsthaft aufgeregt oder nicht? Fand's immer noch gut, aber.
Meistens ist das in Ordnung, würde ich sagen. Aber gibt's irgendwas, wo du sagst, egal ob beim Einkaufen, beim Autofahren, mit dem Partner oder so,
ist ein gutes Stichwort,
was du einfach so abgrundtief.
Also ich komme grundsätzlich immer zu spät, ne? Das hasse ich selber nicht, andere finden es doof.
Okay.
Und dann, also ich bin immer spät dran und dann, wenn dann so Autofahrer vor mir sind, ne, so 30er-Zone und die fahren dann 30, dann denkst du dir so, ey. What the fuck? Ja. Da kann ich dann richtig abgehen. Aber ich habe tatsächlich so auch mit diesem Unternehmertum, ich bin so ein Typ, ich mache lieber alles als selber, ne? Also ich bin so ein Typ, wenn der dann den Schraubenzieher in der linken Hand hält und ich hätte den rechts gehalten, dann denke ich mir so,
geil. Ja, geil. Das möchte ich gerne. Das möchte ich gerne.
Ne?
Ja, total.
Deswegen gibt es jetzt keine Aufreger mehr, weil ich mache einfach alles alleine.
Das kann ich mir so richtig vorstellen, wie sie, oh Gott, ey, wie hältst du denn diesen Schraubenschlüssel? Gib ihn sofort her!
Ungefähr so, du hast das schon sehr, sehr gut imitiert.
Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen. Ja, aber das ist immer, deswegen, mein Gott, meine Stimme, wir sind jetzt auch am Ende, weil meine Stimme versagt auch.
Ja. Keine weiteren Fragen.
Ja.
Anhörung beendet.
Ja, richtig. Sie sind entlassen aus dem Zeugenstand.
Entlassen wir den Bauern.
Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, der Gast hat bei uns traditionell immer das letzte Wort. Also du darfst gerne jetzt noch die Rede an die Nation richten, an alle unsere Zuhörer.
Jetzt werde ich nervös.
Und kann auf jeden Fall, wie gesagt, das letzte Wort gilt immer den Gast. Simon und ich sind jetzt durch.
Ja, cool. Ja, Jungs, Mädels draußen. Wenn ihr mit Simon auf den Betrieb wollt und Daniel, dann kommt mit. Kuhstall erdet, Tiere erden und lasst uns alle ein bisschen mehr miteinander sprechen und ja, folgt gerne dem Erklärbauern und kauft dann Annis Bauernbox ein, dann kriegen wir ein bisschen mehr Bewusstsein in dem, was wir essen und was wir tun und was wir lesen und was wir sehen.
Das unterschreibe ich so.
Ich auch.
Wir sagen danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüssi.